Wir sind ganz schlechte Prober, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist halt so familiär zu denken. Wir kennen uns so gut und wir verbringen so viel Zeit miteinander und wenn man dann immer so hört von Professionalität und so weiter. Aber ich sehe es eher familiär. Alles andere wäre ein bisschen aufgesetzt bei uns. Jeder bringt seine Probleme mit. Wir reden drüber. Wenn einer zwider ist, ist er zwider. Dann muss er auch durch. Dann wird gestritten. Dann wird sich wieder versöhnt. In der Tradition des Weiterentwickelns würde ich gerne verharren, quasi. Immer so ein bisschen sich was trauen. Mal vielleicht übers Ziel schießen, aber es bringt ja nichts. Man muss irgendwas probieren. Bin mir relativ sicher, weiß, wie es funktioniert und muss man darüber keine Gedanken mehr machen. Ganz schlecht beim Trompetenspielen ist viel Nachdenken. Also das führt meistens in ein riesengroßes Desaster. Deswegen relativ viel Konstante schaffen. Das wäre mein Tipp an alle. Meistens ist es leichter, als man glaubt. Also ich sage immer dazu, wir spielen so zwischen 50 und 60 Mal im Jahr. Notenständer aufbauen 50 oder 60 Mal im Jahr wäre mehr Arbeit, als ein
Wir
Programm
sind on
auswendig zu
air in
lernen.
3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Willkommen bei einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr habt jetzt auch in den letzten Tagen die Ausläufe des Sommers gut nutzen können, nochmal Sonne getankt, bevor es jetzt so richtig in den Herbst startet. Wenn ihr mir zu Beginn gleich einen Gefallen tun würdet, wäre ich euch sehr dankbar, denn viele von euch, mehr als die Hälfte, hat immer noch nicht auf den Abonnieren-Button geklickt und ihr würdet mir tatsächlich damit eine riesige Freude machen, wenn ihr das jetzt tun könntet, denn dann bekommt mein Podcast eine größere Reichweite. Größere Reichweite heißt größere Gäste und somit noch spannendere Einblicke in die Musikwelt. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, wie immer der Supporter und das ist Buffet Grandpoor, genauer gesagt B&S. B&S hat vor knapp einem Jahr eine neue Trompetenserie herausgebracht, nämlich die Personality-Serie. Und Personality deshalb, weil sie mit drei Persönlichkeiten der Trompeterwelt entwickelt worden sind, nämlich mit Martin Hutter, Thomas Enderker und Benny Brown. Drei verschiedene Spielertypen, drei verschiedene Trompeten. Ich durfte unlängst alle drei schon ausprobieren und die Benny Brown liegt mir zum Beispiel am besten. Die kommt meinem Spielertypus sehr, sehr nahe und unterstützt mein Spielgefühl und ich kann damit klanglich alles, was ich spiele, von der böhmischen Blasmusik bis zur Kammermusik, alles abdecken. Welche Trompete euch liegt, das solltet ihr auf jeden Fall selbst ausprobieren. Einfach zum Instrumentenhändler eures Vertrauens gehen und die Personality-Serie austesten. Ein weiterer Supporter dieser Folge ist Brieselmeier. Die Firma Brieselmeier ist ein familiengeführtes Unternehmen und feierte im Jahr 2018 bereits ihr 50-jähriges Bestehen. Von Künstlern weltweit wertgeschätzt zählt die Brieselmeier Mundstückmanufaktur heute zu den bekanntesten Herstellern in der Branche der Instrumentenmacher und Blechbläser. Durch die Zusammenarbeit mit weltbekannten Orchestern sind die Mundstücke seit jeher fester Bestandteil der klassischen Musikszene. Und der persönliche Kontakt und der intensive Erfahrungsaustausch mit Musikern der Spitzenklasse ließ in zahllosen Versuchen die Qualität der Mundstücke zu so einem Grad reifen, der sie mit dem Prädikat tonangebend auszeichnet. Die wohl bekannteste Mundstückmodelle, die aus dieser Werkstatt stammen, sind jene der Trompetenserie G. Und die gehören mittlerweile zu einem Standard sowohl in den Wiener Orchestern als auch in renommierten internationalen Klangkörpern. Und wenn ihr jetzt auf der Suche nach einem neuen Mundstück seid, dann versucht es doch mal mit Brieselmeier Mundstücken, denn diese mehrteiligen Mundstücke ermöglichen es euch, verschiedene Komponenten am Mundstück selbst an euer individuelles Spiel anzupassen. Und einer, der sich damit auskennt, ist auch mein heutiger Gast, nämlich Christian Wieder. Für ihn wurde extra ein Trompetenmundstück, nämlich das G42 Krickel, entwickelt. Eines der Mundstücke, die nicht nur in der Orchesterwelt, sondern auch in der Blasmusikszene immer mehr Verwendung finden. Christian Wieder an sich muss ich gar nicht groß vorstellen. Er ist bekannt wegen seiner Band Den Blechhaufen. Deshalb reden wir natürlich auch ganz viel über Den Blechhaufen, über das Trompetenspielen und über seine Arbeit beim Musical. Ich finde es herrlich, mich mit ihm zu unterhalten, denn seine pragmatische Art, auch was das Trompetenspielen betrifft, macht es so herrlich einfach, darüber zu philosophieren, ohne die Dinge zu verkopft anzugehen. Ich will gar nicht mehr länger reden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Christian Krickel wieder hier beim Blasmusik-Podcast. Mein heutiger Gast hat klassische Trompete in Graz und Wien studiert und machte schließlich seinen Abschluss in Jazz-Trompete am IPOP-Institut der Universität für Musik und Darstellende Kunst. Seit 2008 ist er Solotrompeter bei den Vereinigten Bühnen in Wien. Die meisten werden ihn aber als Trompeter und Gründungsmitglied des Blechhaufens kennen. Daneben spielt er in den unterschiedlichsten Formationen, wie zum Beispiel Michael Klostermann und seinen Musikanten, Thomas Ganschs Supergroup, den Hopfenswingers und schreibt mittlerweile auch Noten für die Kleinsten in der Blasmusik. Ich freue mich, dass er heute hier ist und sage herzlich willkommen, Christian Wieder.
Ja, servus Andi, freut mich, dass du mich da eingeladen hast, in dieser honorigen Runde teilzunehmen. Welche Ehre.
Ja, schön, dass du zugesagt hast.
Sehr gerne.
Christian, welches Stück hast du dir als letztes Mal bewusst angehört?
Uff, warte mal, da gehe ich mal in mein, nachdem ich vor dem Computer sitze, ja. Ist sehr praktisch und da bin ich jetzt okay auf meiner Audioplattform und auf zuletzt gehört. Ah ja, genau, da gibt es ein bisschen eine Story dazu. Wir hatten letzte Woche einen Gig mit Christoph Moschberger und Blechhaufen in Frankreich. Und da hatten wir nach dem Konzert einen kleinen Hang mit dem Trompeter von Spanish Brass, mit dem Carlos, sehr sympathischer Typ. Und der hat mir eine CD von Spanish Brass empfohlen, Brassiana. Mhm. Und die hatte ich mir zum letzten Mal bewusst reingezogen. Würde ich sehr empfehlen. Also die Band ist unglaublich. Kleiner Fact, die proben, wenn sie nicht spielen, jeden Tag von 9 bis 13 Uhr.
Als Gruppe?
Als Gruppe, als Band. Die machen das hauptberuflich unglaublich, was die so aufstellen da. Die haben 35 CDs aufgenommen. Ich hatte die nicht so am Schirm. Das wird sich jetzt ändern. Nur wärmste Empfehlung an alle. Spanish Brass, unglaubliche Band. Die hatten da gespielt mit Matthias Höfs als Solist.
Okay, verrückt.
Ja.
Habe ich aber auch vorher noch nie gehört. Muss ich auch zugeben. Hatte ich nicht.
Ja, das sollte man tunlichst ändern.
Ja. Probt ihr jetzt auch ab sofort von 9 bis 13 Uhr?
Also ich glaube, wenn das der Blechhaufen machen würde, würden wir uns zerfleischen nach dem 10. Tage, würde ich mal so voraussagen.
Okay. Ich dachte schon um 10 Uhr.
Ja, oder so.
Okay, ich würd gerne ein bisschen chronologisch bei dir vorgehen. Wie kam Musik in dein Leben?
Also die Musik, würde ich jetzt sagen, war vor meinem Leben schon da. Mein Vater ist Blasmusikant, er war Musikschuldirektor und Chorleiter und Kapellmeister. Und ich bin der zweite Sohn und der erste Sohn ist ja mein Bruder, der nicht allzu unbekannt ist, Albert, der ja mit der Tuba schon in frühesten Zeiten auf sich aufmerksam gemacht hat. Der hat ja schon also ab 8, 9, 10 Jahren so richtig Gas gegeben, alle Wettbewerbe abgeräumt. Bei mir war das überhaupt nicht so. Aber Musik war immer da. Ich habe diesbezüglich natürlich meinem Vater als ersten Lehrer sehr viel zu verdanken. Bis ich 14 war, Tenorhand gespielt und mein Bruder war immer sehr ehrgeizig und hat sehr viel geübt. Also unglaublich, was ich in meiner Jugend Tuba-Konzerte gehört habe, das ist ja, ich glaube, ein bisschen leicht traumatisierend da. Wir hatten nämlich nur ein Zimmer und er hat da immer geübt. Und ja, der hat mich immer aufgefordert, Duette zu spielen. Da haben wir die Selected Duets, kennt man wahrscheinlich, die haben wir rauf und runter gespielt und so. Glaube ich, habe ich das ein bisschen vertieft, das Ganze. Und ja, und Musik war immer da. Mein Vater ist ja irrsinnig großer Mosch-Fan. Er hat alle Mosch-Platten und wir haben das rauf und runter gehört. Und dann Canadian Brass gehört, Wynton Marsalis gehört. Also da waren wir richtige Freaks schon als Gringos quasi, als kleine Menschen.
Wie ist das? Vom Vater unterrichtet zu werden?
Boah, das war nicht immer einfach. Ich habe es lange nicht kapiert, um was es da richtig geht. Und er hat wahrscheinlich ein bisschen ein Talent erkannt und ich habe es überhaupt nicht erkannt. Und für mich ist relativ leicht gegangen. Deswegen, ich habe nie wirklich großartig üben müssen, um so das Standardrepertoire runter zu trällern. Das ist natürlich Fluch und Segen. Jetzt muss man nicht viel üben, dann bleibt ein bisschen Technik auf der Strecke oder und so weiter. Und das war dann für schwierige Stücke, die ich jetzt nicht vom Platz spielen konnte, immer ein bisschen eine Diskussionsgrundlage zwischen mir und zwischen meinem Vater. Aber ich bin ihm letztendlich sehr dankbar. Ja, ich hätte es wahrscheinlich, wenn es nach mir gegangen wäre, als Jugendlicher, hätte ich es wahrscheinlich beim Profifischer oder Profifußballer, eher dieses Ziel verfolgt, als Musiker zu werden. Und er hat es erkannt und ist draufgeblieben und hat mich genau mehr oder weniger dazu gezwungen, was sie rückblickend als sehr, da bin ich ihm sehr dankbar, dass er das so gemacht hat, genau.
Wie ist das mit so einem Bruder aufzuwachsen, der so früh schon so ehrgeizig ist?
Für mich war das nie wirklich ein Problem. Ich habe mich immer gefreut für ihn, weil das ja immer, also man muss so ein bisschen ein Freak sein. Gell? Wir waren da so richtig drin in der Musik und er hat natürlich viel mehr. Er hat immer auf Details geschaut und wie klingt das und dann haben wir begonnen zu arrangieren. Also bald mal ist dann der Blechhaufen auch entstanden. Und ja, es war. Natürlich wird man am Anfang immer auf den Bruder angesprochen, weil der so gut ist, aber es war nie wirklich ein Problem. Ich hatte kein Komplex oder so. Es war immer klar, mir war es immer klar, warum es so ist, weil er halt einfach viel mehr übt.
Okay.
So, Punkt. Das war mir klar. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich da irgendwie mit kann und somit überhaupt kein Problem.
Okay. Welche Musik lief bei dir im Kinderzimmer?
Naja, das war wahrscheinlich Ernst Mosch.
Ja.
Ja.
Und gibt es da irgendein Stück, wo du sagst, das fand ich damals schon mega gut?
Da würde ich jetzt ungern eins rauspicken. Wir hatten da so Phasen. Also ziemlich lang war Canadian Brass sehr, sehr hoch in der Playlist, im Powerplay quasi, in unserem CD-Player. Und ja, aber das verschiebt sich dann immer, die Interessen verschieben sich immer. Und wenn man alles ausgecheckt hat, da kommt eins nach dem anderen. Ich würde jetzt ungern eins rauspicken. Es gibt ja so viel Kurzzeug.
Okay.
Genau.
Wie kam der Wechsel vom Tenor zur Trompete?
Ja, das war irgendwie spannend. Also ich war dann irgendwann 14, in Österreich ist es so, ich war in der Hauptschule dann im Nachbarort. Hauptschule ist so, da ist man dann so, ja, da ist man dann 14 und da muss man sich entscheiden, geht man weiter in die Schule oder spezialisiert man sich in irgendwelche Dinge. Und mir war überhaupt nicht klar, was ich werden will oder berufliche Wünsche. Als Musiker war da überhaupt nicht am Schirm und habe mich dann, Gastgewerbe war mal ein Thema, Krankenpfleger war mal ein Thema und habe mich dann aber schlussendlich dann für die Handelsschule entschieden. Also das heißt so Ausbildung für Büro und so weiter. Und ja, hat mich eher weniger interessiert, aber es war halt irgendwie da ein leichter Weg. Und hatte dann ein Fußballmatch und jetzt kommt die dramatische Wendung, der Twist quasi in der Story. Und ich wurde dann gefoult und hatte mir Elle und Speiche gebrochen. Hatte 8 Wochen einen Gips über den Ellbogen hinaus. Das war so, glaube ich, im Oktober und konnte dann nicht mehr diese Tastatur schreiben, also Maschinenschreiben, sagen wir in Österreich. Du weißt, was ich meine. Die hatten das da extrem geübt gehabt. Das war gerade diese Phase, wo am meisten weitergegangen ist. Da konnte ich nicht mitmachen. Und im Halbjahr dann zur Abschlussschularbeit, da darf man dann nicht auf die Tastatur schauen, muss dann tippen, hatte ich dann 90 Fehler drin in der Schularbeit und das war irgendwie nicht mehr zum Richten. Dann hat mich mein Vater rausgenommen aus dieser Schule und hat mich ins Musikgymnasium nach Oberschützen geschickt. Und in Österreich ist es ja so, dass man noch nicht studieren kann. Und ich wollte jetzt ungern Posaune, mir dieses auf Posaune wechseln und das Zugsystem da erarbeiten und hat mich dann für die Trompete entschieden. Und ein halbes Jahr später war ich dann auf der Uni. Und das hat ganz gut funktioniert, dieser Wechsel. Und mich hat das Trompetespielen eigentlich eh schon immer interessiert. Kurz davor hat noch Flado Kumpan bei uns in der Kapelle ausgeholfen, den hat mein Vater geholt. Und der hat dann so ein Solo gespielt und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Dann habe ich nur mehr dieses Solo geübt und das war eigentlich ein guter Boost quasi für meine Trompete-Geschichte da.
Was man nicht so alles macht mit 14, dass man mit Flado Kumpan in der Kapelle spielt,
Genau,
klar.
also das war schon nicht ohne.
Warum dann nicht früher zur Trompete, wenn du sagst, das hat dich schon immer so ein bisschen interessiert?
Ja, es war, ich habe es immer nett gefunden und ich weiß nicht, es war einfach nicht so der Plan, dass ich Musiker wäre eigentlich. Aber dann hat es relativ schnell geändert und dann gab es überhaupt keine Alternative mehr irgendwann. Also
Okay.
dann war es sofort klar. Und eben, wie gesagt, deswegen bin ich sehr dankbar, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Ich habe gestern noch eine Umfrage auf Instagram gemacht für Zuschauerfragen. Und
Ui.
es gibt eine, die passt gerade gut rein. Da wird nämlich
Ja.
explizit gefragt, wie viel hast du als 15-Jähriger geübt?
15-Jähriger, ja. Na, da habe ich ja eher mehr geübt. Naja, dann. Da habe ich schon, ich weiß nicht, ich konnte jetzt so in Stunden, ich habe eher so projektbezogen geübt, also wenn jetzt ein Vorspielabend angestanden ist oder so, aber ich habe grundsätzlich dann schon dieses ganze klassische Uni-Zeugs, dann Abern, Cobrasch, dieses Zeug, das muss man, das scheint einem die Sonne nicht auf den Rücken, da muss man dann schon ran ans Ding, wenn man das gewissenhaft spielen will. Und sukzessive ist es dann eigentlich immer mehr geworden. Also je mehr was man kann, desto mehr weiß man, was zum Tun, was man halt üben muss. Und je mehr weiß man, was man nicht kann. Und das führt dann, wenn man drauf bleibt, zu mehreren Stunden am Tag. Ja, genau.
Bist du ein guter Über?
Na, ganz schlechter Über. Mir geht es beim Üben immer schlecht eigentlich. na, also ich habe da wahrscheinlich viel Zeit verplempert, weil ich nicht wirklich effizient war. Von der Lippe her ansatzmäßig, das ist immer relativ rund gelaufen bei mir. Da musste nicht viel ran. Aber jetzt würde ich das Ganze ein bisschen anders sehen. Aber das sehe ich jetzt auch gar nicht als so dramatisch. Das ist halt, glaube ich, ein natürlicher Prozess. Deswegen mein Appell an alle, die üben, mit Kopf üben, mit System üben, vielleicht sich einen guten Lehrer suchen, der einem da wirklich weiterhilft. Und dann geht es wahrscheinlich schneller.
Welchen Übetipp gibst du deinen Schülern?
Ja, eben, das mit Kopf üben. Aber das rät sie jetzt leicht, weil
Ja.
man muss ja mal wissen, worum es geht. Und da ist ein Begleiter im Sinne von Lehrer, der einen dann die Hand nimmt und da wirklich sagt, hey, schau, du erreichst zwar den Ton, aber der stimmt nicht und der ist nicht genau an der rhythmischen richtigen Stelle, so dass es wirklich leibend ist. Ja, dann kämpft man sich halt ein paar Monate an einem Stück und weiß nicht mehr, warum es nicht besser wird oder so. Und da, wenn das einer checkt und einem das gut erklärt, dann glaube ich, geht das effizienter und man kann es mitnehmen für das nächste Stück und so weiter. Und dann baut sich dieses ganze Üben auf halt. Ja,
Warum
genau.
hast du zum Jazz gewechselt?
Naja, also grundsätzlich, ich bin nach Oberschützen gekommen zum Herrn Professor Hans-Peter Schuh, der erster Trompeter war bei den Wiener Philharmonikern. Ja, das war mal diese Grundbasisausstattung, die man dann so mitkommt. Das war super. Dann kämpft man sich durch den Abern und durch den Cobrasch und so. Also technische Grundausstattung ist ja ganz wichtig beim Trompetenspielen. Also man lernt quasi die Bedienungsanleitung einer Trompete. So, und dann habe ich nach Wien gewechselt. Zum Herrn Professor, also nach der Militärmusik, zum Herrn Professor Bomberger, der ebenfalls Wiener Philharmoniker war, und die war eigentlich immer auf der Klassikschiene unterwegs, wobei mich das immer relativ gar nicht so fasziniert, also schon fasziniert, wenn das einer gut kann, aber ich habe mich dort nie gesehen, so bei den Philharmonikern oder weiß nicht, im Opernhaus oder so, das war eigentlich nie mein Ziel. Und parallel dazu ist ja halt der Blechhaufen so ein bisschen gewachsen und wir haben immer Ausschau gehalten nach modernen Stücken und so weiter. Und das war immer so der Fokus und ich wollte eigentlich immer einer Big Band einmal irgendwann spielen und so weiter. Und dann habe ich interessenshalber, wurde diese Jazz-Trompete erst ausgeschrieben, als ich da studiert habe. Ich war quasi der erste Schüler von dem Horst Michael Schaffer, hat er geheißen, oder heißt er noch, am IPOP. Das ist so eine Parallelausbildung zur klassischen Trompete und habe mich da sofort angemeldet. Da gab es überhaupt kein Zögern und ja, und hatte dann mit 20 dann die Ehre, da ein bisschen Unterricht zu nehmen. Ja, und das hat mir natürlich irrsinnig Spaß gemacht. Und vor allem so Liedtrompete spielen und so weiter. Das war so ein bisschen mein Fokus. Ja.
Wie wird man ein guter Liedtrompeter?
Boah, da muss man extrem viel Zeugs hören. Man muss überhaupt, ich würde das jetzt gar nicht so eingrenzen, Liedtrompeter, klassischer Trompeter oder so, ich würde diese Grenzen würde jetzt da nicht ziehen. Man muss viel Big Band hören, natürlich viel Vorbilder sich suchen und genau hinhören, wie phrasiert einer, wie ist die Luftführung, wo gibt es das Vibrato und wie wird der Ton abgerissen, wie lange wird er ausgehalten. Und wenn man da so den Fokus drauf legt, dann merkt man schon, wie es wirklich funktioniert. Und dann kämpft man sich halt durch irgendwie und versucht es zu imitieren am Anfang und dann versucht man seine Farbe ein bisschen reinzubringen. Ja, und sich halt so irgendwie so zu spezialisieren. Ja, eher ein logischer Weg eigentlich.
Hast du ein Vorbild?
Ah, da gibt es einige. Also mich faszinieren überhaupt die alten Aufnahmen, so Duke Ellington, Compass ist sowieso klar. Oder Horst Fischer, wie der Solo spielt, wie der interpretiert, wie der klingt. Das ist unglaublich. Mit den technischen Möglichkeiten der 60er Jahre, der 70er Jahre. Das ist unglaublich, wie druckvoll und wie genau und wie gut die Jungs waren. Und also auch nach jetzigem Standard unglaublich. Da gibt es also die ganz, das sind alles meine Vorbilder. Also
Okay.
überall Sachen, die man rauskitzeln kann und sagen, hey, das ist
Noch
fantastisch.
eine Zuschauerfrage. Welche Übung oder welchen Ratschlag gab es vielleicht in deiner Studienzeit, die so ein Aha-Moment oder so einen großen Sprung bei deinem Spiel verursacht haben?
Ja, da gibt es wahrscheinlich einen Knackpunkt in meinem Spiel, ja, in meiner Spiellaufbahn. Eben im Zuge des Jazzstudiums hat der Horst hat da sein Projekt gestartet, das hat Wonderbras geheißen. Nein, Horst Michael Schaffers Flying Circus, da gibt es ja was auf YouTube. Und da hat auf der Litt-Trompete den Brian Davis engagiert, den kennt man eh. Und den habe ich mal so ein bisschen genauer ausgecheckt, da habe ich ihn auch gefragt, mal, ob wir sie eine halbe Stunde früher treffen können und ob man das ein bisschen tun hat. Und dann hat er mal so sein Atemprinzip und so sein Grundmindset für Liedtrompete erklärt und da hat sich einiges getan. Das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen, so ins Detail zu gehen, aber er verfolgt so ein bisschen diese Bobby Shue, Roger Ingram Methode, Yoga Breath, so, das habe ich so ein bisschen für mich übersetzt quasi. Und da ist dann nochmal ein bisschen was gegangen. Genau.
Also du spielst quasi auch damit heute noch.
Also ich verwende es auf alle Fälle beim täglichen Spiel und auch versuche es dann ein bisschen so mitzunehmen in den Konzertbetrieb, in den Musicalbetrieb. Und es funktioniert. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein paar Menschen, denn die Augen öffnet so ein bisschen. So
Okay.
zum Beispiel das in den Rücken atmen, das habe ich noch nie vorher gehört. Das ist so eine Sache und das unterstützt ungemein beim hohen Spiel zum Beispiel.
Okay. Den Blechhaufen gab es ja dann schon davor irgendwie. Kannst du uns so in die Anfangsjahre vom Blechhaufen mal ein bisschen mitnehmen? Wie kam das überhaupt dazu, dass ihr das gemacht habt? Hattet ihr schon irgendeine Idee, dass ihr das schon verfolgen wollt, dass es. Ob das jetzt so erfolgreich wird, wie es jetzt ist, das kann man natürlich wahrscheinlich als Jugendliche nicht so absehen, aber irgendwie mit der Idee, wir versuchen, was geht, oder ist das einfach gewachsen und war es auch ein bisschen Zufall, dass es so groß geworden ist?
Da haben fünf Faktoren mitgespielt. Also das Ganze ist wie kann man das sagen? Genau, mein Vater war Kapellmeister. Wir hatten alle da im Musikverein gespielt. Und dann gab es eine Anfrage für ein kleines Ensemble nach einem Männergesangsabend, ob wir da irgendwie mitmachen können. Und dann, wir hatten immer nach der Probe sich ins Wirtshaus gesetzt und dann Tisch boykottiert, also eingenommen quasi. Und da gab es dann haben wir immer irgendwelche Stücke ausprobiert, immer auswendig und mehr oder weniger schön und gut vor allem. Aber es war auch wurscht, aber es hat sich bald einmal rauskristallisiert, es hat sich eine Besetzung rauskristallisiert und wie es ganz gut, da hat es ganz gut funktioniert. Da war am Anfang mein Cousin dabei, der Roman Weninger, der auch einige Stücke geschrieben hat für uns und der die ersten zwei CDs, glaube ich, mitgespielt hat. Und so weiter. Also wir waren dann fünf Personen aus dem Musikverein und dann brauchten wir einen Namen für diesen Abend da. Und dann hat man wieder mal gespielt und dann ist einer reingekommen in das Wirtshaus und hat gesagt, da sitzt da schon wieder der Blechhaufen. Und somit war das auch geklärt, der Blechhaufen. Und sukzessive, also mit Oberschützen, wie ich dann die Schule gewechselt habe, genau, da hat sich dann alles andere entwickelt. Dann bin ich mit einem gewissen Herrn Heider Kreuz ins Zimmer gekommen. Und dann war der auch mit im Boot und dann hat sich alles weitere ist Geschichte. Und es war nie jetzt ein Plan, dass wir jetzt so eine erfolgreiche Brassband werden. Wir wollten eigentlich immer für uns leiwand spielen und so gut wie möglich spielen. Und das hat sich halt dann, das war in dieser Zeit um die 2000, hätte ich gesagt, hat es dann noch nicht so viel Konkurrenz gegeben. Nozill Brass war erst, glaube ich, ein, zwei Jahre alt. Die haben nur so 95 oder 96 begonnen, glaube ich. Also da hat es eine CD gegeben, die waren natürlich komplett der Wahnsinn für uns. Und wir haben dann immer geschaut, also auch überhaupt mein Bruder, dass wir immer eigene Stücke haben, dass man, was könnte man spielen, wie könnte man was spielen und wie ist er leibend für die Menschen, die uns da zuhören. Und dann haben wir das so aufbereitet. Und dann hat eins ins andere ergeben und man durch ein paar Besetzungswechsel ist es das, was es jetzt ist. Und ja, mir taugt es, ist leibend, macht nach wie vor irrsinnig
Warst du schon immer ein extrovertierter Mensch?
Spaß. Also mir wird nachgesagt, ja, ich bin Löwe im Aszendent Löwe. Ich weiß nicht, das sagt für die Astronomen oder Astrologen oder wie heißt das? Keine Ahnung.
Eins von beiden auf jeden Fall, ja.
Ja, die wissen dann Bescheid. Aber ich empfinde es jetzt nicht zwingend so, aber natürlich, wenn in der Runde Witze erzählt werden, erzähle ich auch gerne einen Witz. Ja.
Aber du zauberst doch auch, wenn ich das so noch richtig im Kopf habe.
Woher weißt du das alles eigentlich? Was steht denn das? Ah.
Nein, aber du
Gibt's
hast das ja auch bühnenshowmäßig mal gemacht.
ach so, ja, im, ach so, ja, stimmt, ja. Es war, genau, da hat es ein paar Blechhaufenprogramme gegeben, wo ich so Zaubertricks gemacht habe.
Ja.
Genau. Es war lange meine Leidenschaft. Ich habe da Zauberunterricht genommen und schon das eine oder andere Kindermaskenball damit belustigt.
Aber ist
Ja,
ja
es.
auch wieder ein Zeichen für einen extrovertierten Mensch. Also dich zieht ja die Bühne anscheinend an, sonst würdest du so Sachen nicht machen.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja. Ja, das würde jetzt gerne meinem Psychologen überlassen, wie er das genau einordnet. Das ist ein bisschen schwierig über einen selbst festzustellen.
Vielleicht kommen wir da heute noch ein bisschen näher drauf.
Juhi.
Aber hat dir dieses relativ früh mit dem Blechhaufen auf der Bühne stehen, Zaubern vor Publikum auch geholfen, dann du hast ja dann Probespiele gemacht, auch für das Orchester, wo du jetzt spielst. Dazu muss man ja auch Rampensau sein. Probespiel ist nicht für jeden was. Hat dir das irgendwie diese Bühnenerfahrung dir schon so eine gewisse Routine gegeben?
Ja, wahrscheinlich hat es sicher nicht geschadet, aber Probespiel ist dann schon nochmal eine andere Baustelle als Blechhaufenkonzert. Man spielt sich dadurch die Runden durch, ihr kennt das alle, dieses Probespielsystem hinterm Vorhang und dann vorm Vorhang und dann, in meinem Fall war es noch so, dass der Generalmusikdirektor, so heißt es bei uns, dann zu mir auf die Probespielbühne gekommen ist und mich dann dirigiert hat, so allein mit der Trompete. Und am Klavier, glaube ich. Das ist dann schon eine andere Baustelle. Wenn einem der Witz nicht hilft, ja, dann muss man halt ran an die Trompete. Aber ja, ich bin super happy, dass das gut funktioniert hat. Und ja, ich bin auch sehr froh, Teil dieses Orchesters zu sein. Also, das ist schon sehr cool.
Ist das so die Traumstelle?
Also ohne Zögern sage ich da ja. Musical ist. Hat vielleicht ein bisschen einen komischen Ruf, aber als Musiker im Orchester, im Musical-Orchester zu sitzen, ist einfach super, weil man muss vielseitig sein, man bekommt alle Stile am Notenblatt daher. Es kommen Schnulzen daher, die man richtig zelebrieren kann, es kommen Swing-Dinger, es wird auch teilweise klassisch gespielt, man muss mit der Piccolo, man muss mit Flügelhorn, man muss. Und es ist immer über den Leinwand. Was ein bisschen mit der Zeit vielleicht. Also wir spielen in Wien so Long-Run-Produktionen, nicht? 3 Jahre Cats und jetzt geht Phantom in das zweite Jahr und so, da braucht man schon ein bisschen Ausdauer. Aber ich schaffe das und das ist, mir macht es trotzdem Spaß. Super nette Kollegen, genau.
Das wäre sowieso meine Frage, wie hält man so eine Produktion spannend, wenn man es dann schon zum, weiß ich nicht, nach 3 Jahren, wie oft habt ihr das dann gespielt?
Ja, was jetzt? Ja, da war dann ein bisschen so Corona. Ja, wahrscheinlich so habe ich Cats so 300 Mal gespielt oder so.
Ja.
Aber es wird ja nicht zwingend einfacher, nur weil man es jetzt schon 100 Mal, man muss ja dann diese Lead-Swing-Stelle trotzdem rausballern von Tag zu Tag und es bleibt in einer, natürlich wird es dann ein bisschen, das nimmt ein bisschen den Schrecken, wenn man schon öfter gespielt hat, aber man muss immer ran ans Werk und man kann nicht die Füße übereinander legen und dann eine ruhige Kugel schieben. So läuft das nicht. Man muss da immer fit sein, man muss die Lippe geschmeidig halten und das ist eigentlich die Challenge dabei. Natürlich gibt es Tage, wo man dann, wenn man jetzt so zwei, drei Blechhaufen-Gigs in den Beinen, in den Knochen hat und dann setzt man sie ins Theater und muss dann ran, dann kann schon ein bisschen, kann mal schon der Kopf runterfallen, aber sollte nicht passieren und es macht wirklich Spaß. Also ich weiß auch nicht, mir taugt es und es wird gut gespielt und den Leuten gefällt es. Irrsinnig super Besucherzahlen haben wir da in Wien und dann machen wir das.
Ich glaube auch nicht, dass es einfacher wird, aber ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass die Gefahr von Flüchtigkeitsfehlern natürlich größer wird, weil man so ein bisschen, okay, ich weiß, was kommt und so, nicht mehr ganz so auf der Stuhlkante vielleicht sitzt wie bei den ersten 10 Mal.
Ja, aber dann holt einen die Realität sofort ab, weil dann kracht es mal und das will man nicht.
Okay.
Nein, es gibt so Phasen. Es gibt wirklich, das ist so im Jahresreigen des Musical-Trompeters, dann geht es mal wie von allein, dann denkt man, ja, hey, super, alles lebend. Und dann beißt man sich mal beim Würstelessen nach dem Dienst auf die Lippe und zieht dann so eine kleine Verletzung den nächsten Tag mit, die dann wächst am nächsten Tag, wenn man drauf geht und am übernächsten Tag wieder drauf geht. Und dann, also die Amplitude, die ist immer da und dann muss man wieder sich reinkämpfen, bis man das Gefühl wieder hat und dann, ja, hat man Flüchtigkeitsfehler, ja. Aber wir sind ja alle Menschen, jeder macht Fehler. Man sollte es aber, ja, natürlich auf ein Minimum reduzieren. Oft leichter gesagt als getan, aber im Prinzip alles cool.
Wie sieht deine heutige Überroutine aus, wenn du sagst, okay, ich muss ja alles bedienen? Ich muss hochspielen, muss laut spielen, muss über leise und vielleicht noch irgendwie was Klassisches spielen. Wie schaffst du das alles?
Also meine heutige Überroutine
Ja.
schaut, also heute greife ich kein Metall an, also außer Messer und Gabel. Heute ist Pausentag. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, heute reduziere ich das ein bisschen sogar, weil ja, also mein Konzertpensum unter mir ist sehr hoch, muss ich jetzt so sagen. Also ich habe wahrscheinlich so mit Theater gerechnet, so um die 320 Gigs pro Jahr. Das heißt, ich spiele nahezu 6-mal die Woche oder so, würde ich sagen. Und relativ meistens anstrengendes Zeugs. Deswegen muss ich sehr effizient sein beim Üben. Also ja, also so dieses Ausdaueransatzding, das bekomme ich quasi durch die Gigs, die ich spiele. Und so Technikzeugs und Flexibility-Zeugs, das schaue ich, dass ich das dann in einer halben bis dreiviertel Stunde unterkriege. So. Aber das funktioniert auch nicht immer. Also ich muss schauen, dass ich in 5 Minuten fit bin, quasi um den Dienst zu bestreiten, weil oft ist dann Stress und sind andere Sachen. Und
Okay, was machst du in den 5 Minuten?
also ich habe da so mein Konzept, da ist ein bisschen Quinque dabei, das hilft mir sehr, also kann ich nur empfehlen. Mittelstufe ist es, glaube ich, heißt das? Mittelstufe so. Das Dodel-Dodel-Dodel-Dodel-Dodel-Dodel mit den
Ja, ich weiß. Ja,
Stichkombinationen.
kenne ich. Ja.
Das ist mega, finde ich. Das ist super. Das bringt mich immer irgendwie so in eine optimale Loslegposition.
Okay. Also ich weiß, habe ich im Studium auch zwei Semester lang machen müssen. Habe ich, glaube ich, seitdem gar nicht mehr gemacht. Müsste ich mal wieder zurückkehren.
Das mache ich, glaube ich, immer, wenn ich die Trompete starte, quasi.
Okay.
Das ist also für mich super Luftführung, weißt du,
Ja,
dann schauen,
ja.
dass jeder Ton klingt und dann immer eins dazu. Das ist so
Ja.
quasi, ich vergleiche es immer so wie im Fitnessstudio, wenn man die Hantel hebt. Und dann vor allem das also raufbinden, aber das runterbinden ist dann immer so ein bisschen. Da muss man dann schauen.
Weil du gerade gesagt hast, Ansatz kriegst du sowieso über die viele Spielerei. Das ist ja schon, wenn man dich oder dann auch deine Kollegen so ein bisschen beobachtet oder gerade auf dem Wurzel, du warst letztes Jahr Woodmaster. Ich habe das Gefühl, oder viele, es kam schon öfters die Rückmeldung, vor allem als ich gesagt habe, als ich erzählt habe bei Freunden, dass wir uns heute unterhalten, war so: Frag ihn, wie er das mit der Ausdauer macht. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ihr brecht nie ein. Egal, wie lange ihr mit dem Blechhaufen spielt, dann spielst du 2 Stunden später am Woodstock mit irgendeiner All-Star-Big Band und feuerst da noch raus, dann keine Ahnung. Also ist das hart trainiert, Naturansatz auch noch, oder gibt es einen Trick?
Ich will das sagen jetzt. Also ich habe schon mein Konzept für mich. Es ist eigentlich immer, ich habe nie so richtig Probleme gehabt, außer mal beim Bundesheer. Also bei der Militärmusik heißt es. In Österreich ist es üblich, so 14 Monate Militärmusik zu machen, quasi einen Monat Grundausbildung und dann kommt man in die Freiwilligendienst. Und dann muss man auch relativ viel marschieren, so Marschmusik machen. Und da hatte ich mal komplett meinen Fokus irgendwie verdrückt und die Lippe durch das viel Gehen und da wahrscheinlich sehr vernünftig das gemacht. Und da habe ich so ein bisschen einen Durchhänger gehabt und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, wie funktioniert das, also wie muss die Lippe sein? Das kann ich allzu großen Veränderungen machen, so dass das halt alles irgendwie immer geschmeidig und gut funktioniert. Und da habe ich mir viel Gedanken gemacht. Ich habe das auch verschriftlicht und bei meinem Workshop erzähle ich das immer. Und dieses Konzept scheint für mich zu funktionieren. Und auch in Kombination mit dieser Atemmethode da von Brian. Ja, und ich seh das jetzt mittlerweile nicht mehr so als Ausdauer, boah, der hat 4 Stunden durchgespielt, erst Flügel an und so. Ich meine, das ist irgendwie unser Job, ne? Die kommen ja nicht dauernd. Also, ich versuche das aus meinem Kopf zu kriegen, so wie lange spielt man jetzt, wie einfach in der Minute so gut spielen, wie es geht und halt vernünftig sein und nicht so drauf zu gehen und sich auf die Konstanten zu verlassen, die halt, die man weiß, die sowieso funktionieren, so dass man halt ein C3 spielen kann, ohne dass man sie ein paar Gehirnadern zerreißt. Das schaut bei mir zwar immer ein bisschen dramatisch aus, aber ja, es funktioniert. Aber natürlich, nach am dritten Tage, dann, wenn die Lippe dann innen beobachtet, begutachtet wird, dann schaut das meistens auch nicht so prickelnd aus. Und vielleicht schaut es einfach aus, es ist wirklich, es ist also ein Blechhaufenkonzert, ist schon sehr anstrengend. Aber die Regenerationsphase ist auch so eine Sache, natürlich. Wie regeneriert man ein paar kurze, tiefe Töne und so und schauen. Und dann geht es eh wieder.
Okay, willst du ein bisschen konkreter auf dein Konzept eingehen oder eher nicht?
Das Entscheidende ist wahrscheinlich diese Atemgeschichte. Also die hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Also im Studium und man hört das ja halt immer so mit diesem Bauchatmen, Stützen und so weiter. Ja, gut und schön, aber man lässt da irrsinnig viel Potenzial liegen, so Luftpotenzial zum Beispiel. Und ich habe das jetzt, diese Methode, ich habe das auscheckt und da gibt es so Videos und ich habe das ein bisschen so verdeutscht, auch für meinen Unterricht und für die Workshops, damit ich das irgendwie Kindern oder Jüngeren erklären kann, ohne irgendwelche schwammige Fachbegriffe wie Stütze und so weiter. Das war mir alles ein bisschen zu inkonkret. Und jetzt habe ich das so verdeutscht. Und habe daraus die Ha-Ho-Hi-Atmung gemacht. Und Ha-Ho-Hi meint dreimal Luft holen, auf 3 Portionen quasi. Und ich sage immer, man sollte die Luft visualisieren. Also man sollte sie im Körper so platzieren, als wäre man die Luft selber. Also mit Ha atme ich in dem Bereich des Nabels mit 20%. Ich öffne quasi meinen Körper so für Weiteres, quasi so. Ja? Und dann kommt das Ho dazu. Und das ist das Entscheidende für mich. Ho sollte man mit 45% circa, sage ich mal, das ist typabhängig, in den Nierenbereich platzieren. Also, so wäre das dann quasi. Je nachdem, was vor mir liegt, wenn es jetzt ein Big Ben-Ding ist, wo ich jetzt gleich ein F3 knallen muss, dann nehme ich das Hi noch dazu und das ist dann wirklich Schultern rauf und in die Lunge noch rauf. So. Also, das wäre dann quasi, und dann bin ich bereit. Du merkst es bei meinem Gespräch, die Luft will raus. Und habe den Luftballon gefüllt und dann brauche ich mich eigentlich nur ein bisschen zurücklehnen. Also ich mache es jetzt nochmal. Und wenn ich mich zurücklehne, dann habe ich so den natürlichen Kompressor und kann dann so ein bisschen aufs Gas steigen oder nicht. Und das hat mein Spiel schon sehr beeinflusst. Also ich habe mir dadurch eine Konstante ja, angeeignet. Ich bin mir relativ sicher, weiß, wie es funktioniert und muss mir darüber keine Gedanken mehr machen. Ganz schlecht beim Trompetenspielen ist viel Nachdenken. Also das ist. Das führt meistens in ein riesengroßes Desaster. Deswegen relativ viel Konstante schaffen. Das wäre mein Tipp an alle. Also wenn einem ein Konzept liegt, dann soll man das verfolgen und sich auch darauf verlassen können. Da muss
Okay.
man weniger denken.
Deswegen mag ich immer Gigs, wo ich vom Blatt spielen muss. Da habe ich nicht so viel Zeit zum
Genau.
Nachdenken.
Genau. Oder wenn einem der große Zeh weh tut, ist es auch super. Also
Ja.
dann spielt man einfach und hat andere
Ja.
Sorgen.
Ja.
Genau.
Bist du sonst so ein verkopfter Typ beim Spielen?
Naja, ja, wenn es gut läuft, nicht. Aber wenn Probleme da oder dort auftreten, dann fällt man da zwangsläufig in so eine Nachdenkpartie und das ist nicht leiwand. Dann muss man schauen, schnell wie möglich raus. Und dann hilft meistens 2 Tage nicht spielen,
Okay.
würde ich sagen. Irgendwie am Berg gehen oder irgendwie in die Therme.
Es gibt nämlich eine Zuschauerfrage, deswegen frage ich, wie geht Christian mit Fehlern und Krisenzeiten um? Oder gab es das überhaupt?
Na sicher. Boah, das ist ja das Thema. Ich habe einmal eine Trompete, das ist ein guter Spruch. Das Wichtigste beim Trompetenspielen ist vergessen lernen. Es passiert halt. Trompete ist eines der schwierigsten Instrumente. Da kann man jetzt, das kann man nicht abstreiten. Ich weiß das, weil ich ja vorher den Orgel gespielt habe. Na, das, mit dem muss man einfach leben. Je mehr man spielt, desto mehr Fehler macht man. Man muss aus Fehlern lernen. Es funktioniert auch nicht immer. Soll es aber immer probieren. Das ist, wenn man das schon mal so denkt, ja, man muss, ja, natürlich, passieren Fehler. Mich ärgern die unnötigen Fehler, nicht so, so Konzentrationsgeschichten und diese, die halt, weiß nicht notwendig sein und dann denken sie, ach Gott, hey Mann, ey. Aber es passiert halt und wenn man nichts macht, passiert auch nichts. Also man muss seinen Frieden damit finden. Das ist oft schwierig, natürlich, wenn dann ein paar Handykameras auf einen gerichtet sind und so, boah, denkst du, muss das jetzt sein? Aber ja, motiviert natürlich auch, nicht? Konzentriert man sich mehr auf der anderen Seite wieder. Und ja, aber das ist natürlich ein Thema. Ich hätte gesagt, man muss vieles auch mit Humor sehen. Man verletzt ja keinen, wenn man sich vergreift oder einen Ton angickst. Was, genau, einfach an der dranbleiben und versuchen, das nächste Mal besser versuchen, ja.
Hat dieses Handy draufhalten dein Spiel verändert? Das gab es ja vor 15 Jahren noch nicht so.
Na, ja, ich weiß es nicht, ich bin da noch nicht fein mit dieser Sache. Irgendwie, dann kommen die ersten Töne von Gabriela Song und 5000 Handys gingen hoch am Woodstock, denke ich mal, bitte, tut die Handys weg, hört mal zu und genießt den Moment. Ich finde es ja schade. Und dann kommt da irgend so ein komischer Handysound da hier im YouTube. Ich weiß ich nicht.
Ja, vor allem, man guckt sich's ja sowieso nicht an. Also, wenn man mal realistisch ist, man filmt irgendwas und dann verschwindet's
Naja, sicher.
dann
Und
auf dem
dann
Handy.
das spiegelt das nicht wider,
Genau.
was man dann spürt und welchen Eindruck das live vermittelt. Ich würde ja sagen, nur das Notwendigste filmen. Und ja, ich habe da noch keinen, finde ich eigentlich nicht so cool, aber vielleicht würde ich es auch machen, wenn ich jetzt einen super Trompeter höre. Oder hab's auch schon gemacht. Ja.
Aber setzt du dich dann daheim hin und hörst das nochmal an, um zu hören, wie hat er gespielt? Also wirklich analysetechnisch? Oder macht man es dann doch so, weil es ja mittlerweile schon, ah, okay, ich will das festhalten und dann verschwindet es
Ja, genau,
trotzdem?
man versucht den Moment einzufangen, aber dann meistens ist man enttäuscht nachher, nicht? Weil man empfindet es dann voll super und dann ist die Aufnahme, ist da irgendwas, dann Hursteiner oder dann ist da passiert vielleicht irgendwas und dann denkt man, ah, irgendwie uncool. Eigentlich wäre die schöne Erinnerung viel leibender.
Ja, auf jeden
Mhm,
Fall.
mhm.
Wie war das für dich, Woodmaster zu sein?
Naja, das war anfangs natürlich ein großes Hadern. Simon hat mich angerufen und ob wir das machen können und hat, glaube ich, davor schon mit meinem Kollegen, wir hatten ja ein Doppelpack quasi, der Bernie Hoppel und ich, und der hat gesagt, der macht es nur zu zweit und hat mich dann vorgeschlagen und unter Anbetracht dieser Umstände habe ich dann ja, letztendlich zugesagt und habe mir es dann auch vorstellen können. Es war natürlich, man geht sehr verantwortungsvoll mit dieser Aufgabe um und wir haben uns viel Gedanken gemacht, was wir da auch Neues bringen können und war, das Woodstock selber war dann natürlich schon sehr stressig. Wir hatten gemeinsam, glaube ich, 15 Gigs oder so in 4 Tagen. Und ja, da kommt man schon dran. Aber trotzdem irgendwie entspannter, als man glaubt. Und da, ich war schon jeden Tag natürlich komplett erledigt. Aber es zieht an einem vorbei wie so ein bisschen ein kleines Unwetter, das dann gar nicht so schlimm ist. So, vielleicht.
Hast du dich anders darauf vorbereitet?
Naja, wir haben im Vorfeld schon ein paar Aufnahmen gemacht und waren halt natürlich auch mit Kopf voll in der Sache drin. Ich hatte aber, glaube ich, vorher ziemlich viel Gigs. Ich habe jetzt nicht mehr, ich habe jetzt, glaube ich, nicht, mein praktisches Trompetenspielen habe ich nicht umgestellt, glaube ich. Ich habe geschaut nur, dass ich das irgendwie überlebe. Aber es war dann nicht so schlimm. Also die Blechhaufenshows haben ja funktioniert, Hopfenswinger hat funktioniert und mit Klostermann, das ist eine super Geschichte. Also Egerländer-Sache. Und es waren ein paar Sachen, wo ich schon gewusst habe, ja, das müsste eigentlich so funktionieren, wenn alles normal läuft. So gesehen war es eigentlich eh entspannt, muss man sagen.
Du gehörst ja mittlerweile schon auch zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Blasmusik,
Na,
würde ich
geh
jetzt mal,
auf.
würde ich schon sagen.
Na, geh.
Macht das, und jetzt, was du Woodmaster, macht das sowas mit deinem Ego?
ganz ehrlich?
Man weiß, was man kann und was man vor allem das, was man nicht kann. Ich würde mir jetzt, ja, also ich glaube nicht, dass es mit meinem Ego jetzt besonders viel gemacht hat. Ich weiß nach wie vor, was ich nicht kann und der Wutmeister war eine Ehre und die Kollegen davor sind irrsinnig große Vorbilder und super Musiker und teilweise unerreichbare Musiker und ich nehme meine Rolle halt einfach irgendwie wahr als Trompeter, der irgendwie da so in der Big Band spielen kann und im Ensemble spielen, beim Blechhaufen spielt und Polka spielt und so. Und wenn das jemandem gefällt, dann nehme ich das gern warm, probiere das so gut wie möglich zu machen. Aber ich glaube jetzt, ich kann mich dennoch einordnen und was ich nicht kann und was ich vielleicht kann. Und somit hat sich da, glaube ich, nicht viel geändert.
Okay,
Ja.
jetzt kommt die Gretchenfrage, was kannst du nicht?
Ach, ich kann sehr viel nicht. Also, ja. Also ein bisschen eine Baustelle ist sicher bei mir, nachdem es halt in meiner Studienphase immer relativ gut funktioniert hat mit dem Ansatz, also mit ein paar Schuhe. Wie gesagt, musste ich halt nicht allzu viel üben, um ein brauchbares Ergebnis zu kommen. Natürlich hätte ich viel mehr Technik und Klang und so üben müssen. Das ist ein bisschen hinten geblieben. Und auch so leise, tiefe Töne und so ist natürlich schwierig. Also in einem Opernorchester der fliegende Holländer spielen. Bam, 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 du kennst die Stelle im
Ja, kenne ich
Fenster.
ja. Ja.
Lieber nicht. Lieber nicht.
Dann lieber dreimal F3 aus dem Stand.
Sehr gern.
Okay. Wie ist dein Orchesterjob überhaupt vereinbar mit den ganzen Bands und Konzerten, die du spielst? Weil ich habe das Gefühl, du bist permanent am Spielen. Ich habe noch nie, also gut, du bist jetzt auch nicht derjenige, der jetzt alles auf Instagram und Facebook postet, aber Urlaubsbilder, glaube ich, habe ich noch nie gesehen.
Ja, kommt eher weniger oft vor, ja. Nein, es ist eh schwierig. Und ich weiß jetzt auch nicht, ja, es ist natürlich schwierig, alles zu vereinbaren. Also, wie gesagt, ich muss halt jeden Tag spielen. Mein Dienstpensum in Wien sind 18 Dienste, mindestens, oder eher 20. Und der Rest ist halt mit Gigs voll. Und das ist natürlich organisatorisch nicht so einfach überhaupt, wenn man organisatorisch nicht so talentiert ist.
Aber wie läuft das? Also ihr habt natürlich vom Blechhaufen, die Termine sind ja meistens schon ein Jahr, vielleicht auch schon 2 Jahre vorher bekannt. Nicht so? Nein?
Naja, wir machen jetzt zum Beispiel eine Weihnachtsshow und da haben wir jetzt vor kurzem erst die Tour geplant und fixiert und dann kommt jetzt nächstes Jahr ein neues Programm wieder und dann sah ich immer ein paar schwammige Termine und dann merkt man schon, ui, 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 da kommt dann im Theater irgendein neues Projekt und dann kommt irgendwie noch, was ist schon, da ist irgendeine Hochzeit oder ein Geburtstag und da müsste ich dann auch sein und dann weiß man schon, es kracht dann bald wieder. Aber bis jetzt hat alles irgendwie funktioniert. Natürlich ist es nicht angenehm, mit mir zu arbeiten, weil bald einmal was verschludert ist oder weil es doppelt belegt ist oder so. Aber ich versuche das natürlich so genau wie möglich. Aber jetzt in Zeiten wie diesen wird mir in meinem Terminkalender werden da irgendwelche Termine eingetragen. Ich habe es ja gar nicht immer am Schirm. Und dann stehen da mal zwei da und so. Also bei den Hoffnungsfingers habe ich Substituten. Also obere Priorität hat Blechhaufen, alles Weitere muss ich dann ein bisschen fügen. Natürlich, Theater kommt dann ziemlich gleich danach, weil es ja auch meine Verpflichtung ist und
Ja.
ich dies nicht wahrnehme.
Aber für den Blechhaufen ist ja Fakt, wenn einer von euch ausfällt, ist so schnell erstmal keiner zu ersetzen.
Genau, dann geht's nicht. Wir spielen halt auswendig und das geht dann nicht. Also es müssen immer alle sieben da sein. Und die müssen nicht unbedingt immer gesund sein, aber da sollten sie sein. Ja. Und das kommt ja halt auch vor in 25 Jahren oder sogar mehr schon. Ja. Dass man halt in sämtlichen Zuständen spielt.
Okay. Bleiben wir nochmal kurz beim Blechhaufen, wenn wir jetzt schon da sind. Wie sehen eure, also ihr probt nicht von 9 bis 1, das habe ich jetzt schon verstanden, vor allen Dingen nicht jeden Tag. Aber wie sehen generell Proben bei euch aus?
Wir sind ganz schlechte Prober, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist halt so familiär zu denken. Wir kennen uns so gut und wir verbringen so viel Zeit miteinander ja, wenn man dann immer so hört von Professionalität und so weiter. Aber ich sehe es eher familiär. Alles andere wäre ein bisschen aufgesetzt bei uns. Jeder bringt seine Probleme mit. Wir reden drüber. Wenn einer zwider ist, ist er zwider. Dann muss er auch durch. Dann wird gestritten. Dann wird sich wieder versöhnt. Also wir sind ja ein bisschen bekannt, glaube ich, so, dass wir relativ lustig unterwegs sind, auch nach dem Konzert und so. Und das macht Sinn. Also ich sehe es als Familie, und wenn wir jetzt nochmal auf die Proben zurückkommen, es gibt dann irgendwelche Probentermine, die dann kurzfristig verschoben werden und so weiter, dann trat einmal wieder einer durch und ja, und irgendwann proben wir dann. Und dann gibt es Arrangements, die wir ausprobieren, und dann wird wieder darüber diskutiert und wie man sich das jetzt halt so vorstellt.
Aber wer hat den Hut bei euch auf?
Also musikalisch schon eindeutig der Albert. Also der probt das dann mit uns, er macht da wahrscheinlich die meisten Arrangements. Und dann kämpfen wir uns halt so dramaturgisch durch. Wie, ich denke mir dann immer, wie könnte man es szenisch verarbeiten, im Programm den Spannungsbogen halten und so. Und dann laufen da so zwei Ebenen Parallelen mit, und dann schreibt Albert meistens sehr schwere Arrangements, dann wird darüber diskutiert, ob das unbedingt notwendig ist. Und er meint dann ja, und wir meinen dann eher nein. Und dann kommt dann irgendwie so ein Mischmasch raus. Und nein, es geht ja letztendlich um die Musik und so, dass jeder fein ist damit und dass es leiwand ist. Ja. Mhm. Also, leiwand ist ein gutes Wort. Versteht das jeder Deutsche?
Ich schon. Ich weiß jetzt nicht, ob man, also ich glaube, im südlichen Deutschland auf jeden Fall, im Norden weiß ich es nicht.
Ich weiß jetzt gar nicht, warum das Leinwand heißt. Also es sollte die Kinoleinwand quasi beschreiben. Und wenn irgendwas Leinwand ist, dann ist es cool und ist es so optimal Leinwand. Also nicht übertrieben, aber super, Leinwand halt. Ein Film, der einem gefällt, ist ein leinwander Film zum Beispiel. Ja. Und das beim Spielen auch, wenn nichts wehtut, wenn es keine Ecken gibt, dann und so. Also das ist immer so mein Ziel, dass es am Schluss leiwand ist. Genau.
Wie sucht ihr euch die Stücke für so ein neues Programm? Kommt da jeder um die Ecke mit irgendwas, oder?
Genau, entweder gibt es ein Thema, wir haben den Titel des Programms schon, und dann suchen sie die Stücke halt zum Thema passend, oder wir haben halt die Stücke und bauen den Titel dann drumherum. Da gibt es mehrere Herangehensweisen. Was da das Optimale ist, weiß ich selber noch nicht ganz genau. Jetzt beim Weihnachtsprogramm ist es einmal, das ist ja mal logisch, nicht? Mhm. Und versucht man ja da irgendwie das Weihnachtsprogramm dann auch ein bisschen aufzubrechen mit anderen Herleitungen, also dass man jetzt sagt, man bringt irgendeine Polka rein, die einen weihnachtlichen Touch hat, oder verleiht dem von einem weihnachtlichen Touch, und sucht da vielleicht irgendwie Popnummern, textet irgendwas um und arrangiert irgendwas so, damit das. Also da gibt es mehrere Herangehensweisen, ich würde da jetzt keine Empfehlung machen. Jetzt fürs neue Programm 2025, da kommen wahrscheinlich zuerst die Stücke und dann der Titel, wobei es schon einen Vorschlag gibt, aber man muss sich das halt irgendwie plausibel machen.
Welches Stück hättest du gern schon mal dabei gehabt und ist aber abgelehnt worden?
Boah, ich arrangiere auch hier und da so ein Stück, und die werden meistens dann abgelehnt. Das kann ich jetzt nicht konkretisieren, weiß ich jetzt gar nicht, aber da war sicher eins. Vielleicht fällt es mal unterm Gespräch ein.
Gerne. Wenn ich jetzt was arrangieren möchte und ich will klingen wie...
Ah, ich weiß schon, mir ist schon gefallen. Sag. Ja, ich hätte eigentlich irrsinnig gern Gabel und Zerbeeren gespielt, weil das ein super Polka ist.
Aber?
Habe ich es arrangiert und irgendwas, irgendeinem Grund, haben sie gesagt, nein, ob das für uns so ging. Aber vielleicht kommt es noch. Ich schaue mir es noch mal an. Ja. Versprochen. So, okay.
Genau, also Thema arrangieren. Wenn ich jetzt was arrangieren möchte und ich möchte klingen wie der Blechhaufen, auf was muss ich achten?
Ich glaube, was den Blechhaufen ein bisschen auszeichnet, ist so dieses Nachschlag-Tuba-Posaunen-Geschichte oder Begleitung. Halt, Tuba-Begleitung. Ja. Da haben wir uns relativ lang damit beschäftigt und geschaut, halt, dass das irgendwie grooved und wie kurz muss der Nachschlag sein, was muss die Tuba machen und so weiter. Und ich glaube, das ist weiß nicht, wie du das siehst, aber das den Blechhaufen so ein bisschen auszeichnet, wenn man so Polka hört, oder?
Eher schon auf jeden Fall, ja. Der Groove, und gerade wenn ihr die langsamen Sachen macht, da stehe ich total drauf, weil das so eine unfassbare Ruhe hat und aber auch nie die Tendenz hat, träge zu werden. Also trotzdem immer auf dem Punkt da zu sein.
Mhm. Genau, das ist eigentlich eh. Und das, wenn wir uns jetzt so lange kennen, dann schreibt man natürlich die Noten einem auf dem Leib. Und ich glaube, das ist eigentlich die Routine, das ausmacht. Und weniger ist Arrangement. Aber ja, man hört es eh halt. Irgendwann muss es halt eskalieren im Arrangement und dann wieder zurückgehen und so. Und ja, also mir, wenn du das ansprichst, langsame Polka ist super. Ist mein Thema. Ja, also darauf stehe ich auch total.
Also ich kenne auch keine Gruppe jetzt so ad hoc, die das so gut macht wie ihr.
Das ist sehr nett, dankeschön.
Aber meine ich ernst, weil also gerade diese langsamen Sachen macht ja keiner mehr. Oder kann keiner mehr.
Ja, und gerade das bekommt so eine Kraft, oder?
Ja.
Das ist doch unglaublich, oder? Wenn der Strohwitz war nur halbe Noten im Trio.
Genau.
Und ist irgendwie.
Ja, und die Energie reißt nicht ab. Das kann ja auch ganz schnell einfach ganz schön Fahrt werden.
Ja, und da muss ich da jetzt an dieser Stelle erwähnen, dass das mit dem Herrn Kollegen Heider-Kreuz, Christoph Heider-Kreuz, Frido, der steht 25 Jahre, also wir stehen uns zur Seite und das funktioniert mittlerweile blind und das ist einfach super, weil wir können uns aufeinander irgendwie verlassen und das macht einfach am meisten Sinn mit ihm, muss ich sagen.
Mhm. Den Namen habe ich mir auch notiert, dann bleiben wir kurz bei ihm. Was zeichnet ihn aus, dass ihr schon auch oft zu zweit auftaucht? Also vor allen Dingen, wenn es um Blasmusik geht, sieht man euch ja oft zu zweit.
Wir haben da, glaube ich, dasselbe Mindset für Egerländer oder für eben so Blechhoffen-Nummern und das schon über Jahre und wahrscheinlich hat sich das auch erst entwickelt bei uns. Also, sodass wir wissen, was wir schön finden und wo wir atmen und wo wir ein bisschen drüber und drunter und drauf gehen. Und ja, wenn du so viele Stunden nebeneinander stehst, dann ist der Zwang. Also, wie gesagt, ich bin älter wie Christoph, um 2 Jahre. Er ist dann später in die Schule gekommen und wir waren im Internat. Wir wurden dann in ein Zimmer gelegt und seitdem geht es eigentlich. Und dann natürlich spielt man, hört man, geht man fort, redet, erlebt Hoch und Tiefs und da führt kein Weg dran vorbei. Und wir hatten ja noch nie wirklich einen Streit es ist einfach super. Und auch jetzt mit dem Dominik Bessel zum Beispiel beim Blechhaufen, das ist auch super, fügt sich super in die Band ein und macht total Spaß momentan. Also, super.
Du sollst ja mal über den Christoph gesagt haben, er wäre der beste Flügler und Nest Österreichs. Wurde mir mal gesagt.
Echt?
Hättest du behauptet.
Ja, ich finde ihn einen grandiosen Flügelnist und das ist unglaublich, was der für einen Ansatz hat. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Es ist der spielt für die Fachwelt ein Mundstück auf Trompete oder Flügelhorn und wenn packt immer an, geht immer, ich habe den noch nie eingehen gehört. Also und knallt die F3s am Schluss raus. Also, wenn wer schon mal den Teppichklopfer gespielt hat,
ja.
Kennst du den?
Ja, klar.
Saftig am ersten Flügelhorn.
Ja.
Das bekommt dann immer eher zu spielen. Das ist leider, da bin ich dann ein bisschen. da muss dann eher ran, zum Beispiel.
Okay. Gehen wir nochmal ganz kurz zum Blechhaufen zurück. Was euch neben den langsamen Sachen natürlich auch so ein bisschen auszeichnet, würde ich behaupten, sind natürlich schon auch solche so groovige Nummern, wie jetzt Rosanna im aktuellen Programm oder Stomping Grounds. Wie schafft man das, also gerade so eine Nummer, die ja eigentlich für ihren Schlagzeug-Groove bekannt ist, ohne Schlagzeug auf die Bühne zu bringen und man hat so das Gefühl, okay, es fehlt gar nichts.
Ja, na klar, da bringt natürlich der Albert die ganzen, also das Fundament mit. Also der groovt ja unglaublich. Er ist ein klassischer Dubist eigentlich, aber ist extrem jazzaffin. Und vielleicht muss man beim Albert noch dazu sagen, er hat nicht so richtig studiert. Der hat ein normales Gymnasium gemacht, eine Matura und ein Jahr später hat er die Stelle an der Oper. Und hat quasi nie so dieses Harmonielehre-Zeugs und Musikgeschichte und so, das hat er nie wirklich im Studium durchgemacht. Das hat sich alles drauf geschafft, hat sich Bücher gekauft und auch das Thema Jazz vertieft so irgendwie und hat da irgendwie mit E-Bassisten herum und Richard Bona ausgecheckt und so Zeugs. Und ja, ich kenne jetzt auch keinen zweiten, der derartig ruft und den Stil erkennt und das halt versucht auf Blechblasinstrumenten dann so umzusetzen und wir sind dann, schwingt man da mit so in diesem Ding und wir sind alle Jazz-affin beim Blechhaufen oder Pop-affin und versuchen das halt so stilecht wie möglich darzubringen und dann führt kein Weg dran vorbei, dass es groovt halt. Ne? Wir müssen perkussiv spielen und melodiös und jeder muss seine Rolle verstehen, muss verstehen, was vor ihm liegt, welche Funktionen es da gerade hat und das wird halt dann erarbeitet. Und das funktioniert mir besser, mir schlechter. Bei Rosanna funktioniert es ganz gut, glaube ich, ja.
Aber hast du einen Tipp für so ein Ensemble, fürs Timing? Dass es, also zum Beispiel Stomping Grounds, gibt es ja genug Passagen bei euch, die dann einzeln übernommen wird, wo kein Grundgroove unten drunter liegt. Dass es wirklich wirklich ineinander geht? Oder ist es einfach viel machen?
Naja, klar, das muss man halt wirklich viel spielen und rund spielen, rundlutschen. Dieses Zuckerl gehört rund gelutscht. Und das ist halt, meistens muss man es, also man muss wirklich viel abspielen und erkennen, woran es hakt halt. Ne? Und das meistens, ich habe schon ein paar Bands erlebt, wo dann irrsinnig viel gesprochen wird und geprobt wird. Und dann denke ich mir, aber das Problem ist nicht behoben. Und denke ich mir, also die Problemlöser müssen her. Quasi. Man muss erkennen, woran es hakt und nicht lang schwätzen, sondern einfach machen. Und wenn man ein Metronom auftritt, erklärt sich das meiste von selbst.
Okay. vorhin ist der Name schon so ein bisschen gefallen. Notebrass, ihr habt ja quasi die gleiche Besetzung. Mhm. Und du hast gesagt, es waren Vorbilder. Ihr habt ja dann irgendwann auch schon mal teilweise auch Gigs in anderen Formationen dann mit zumindest zum Teil mit dem Thomas oder so gespielt. Weißt du noch, wie das erste Mal für dich war, mit so Idolen zusammenzuspielen?
Ja, das ist eine absolute super Wahnsinn. Also der Thomas hat mir schon ein paar Mal gefragt für ein paar Projekte. Also da hat man so ein Dixieland-Projekt im Jazzland zum Beispiel oder Don Ellis durfte ja mal mitspielen oder irgendwie, ja, so Trumpet Battles hat es da gegeben. Ja, es ist natürlich absolut unbeschreiblich, mit einem Trompeter wie Thomas Ganz zu spielen. Also er ist nach wie vor ein totales Idol, sowohl trompeterisch als auch wie er das auf der Bühne präsentiert. Entertainment, das ist ein absoluter Profi in allen Belangen und auch was er politisch sagt und er hat eine Aussage und er bringt es am Punkt. Und der schaut einmal hin und kann das Stück vierstimmig in jeder Tonart auswendig spielen und das ist auch wahrscheinlich einer der fleißigsten Trompeter, die ich kenne. Ja. Also wir haben da mal Don Ellis gespielt, das werden wir nie vergessen, in Zagreb, glaube ich. Und da musste der Bus noch ein bisschen warten, weil die Busche für Ruhezeit eingehalten werden musste. Und der hat da das Konzert rausgeballert, das war sensationell und Don Ellis ist Monster. Mhm. Monster. Und dann waren wir schon beim guten Rotwein unten nach dem Konzert und Thomas hat noch, glaube ich, 2 Stunden geübt oder so nach dem Konzert und sicher davor auch. Also und das macht dieses Pensum, was der liefert, ist unglaublich. Und auch wie er zum Beispiel die Supergroup leitet und wie er da spielt. Er gibt die ganzen Cues, er macht die Moderationen. Ich weiß das so ein bisschen vom Blechhaufen, was das bedeutet. Man ist mit dem Kopf, man muss ja so viel fokussiert sein. Und der quasi das richtige Tempo dann zu erwischen und das immer und das mit so einer Selbstverständlichkeit und mit so einem Entertainment-Faktor ist einfach grandios und ist der Thomas wird der Musikgeschichte noch lange erhalten bleiben, glaube ich. Und ja, also großartig, mit solchen Leuten zu spielen.
Was bedeutet das für dich, in der Supergroup spielen zu dürfen?
Das ist absolut ein Traum, da dabei zu sein. Das Repertoire ist super, hört man sonst von keiner Blaskapelle, würde ich jetzt mal behaupten. Wir spielen so Marschzeugs vom tschechischen Zentralorchester. Hast du schon mal gehört, Supergroup?
Weißt
du,
am Woodstock, letztes Jahr.
Achso, ja, genau. Und jetzt bei dieser Tour so ein bisschen, kommt jetzt ein bisschen Filmmusik mit rein und wie man es anlegt, Arrangements, ist mega schwierig, teilweise auch. Aber muss ja die Band, das ist ja ähnlich wie bei einer Fußballmannschaft, muss ja die Band 20 Leute da irgendwie gemeinsam zum Atmen bringen. Und es ist so sehr beeindruckend, wie da alle aufeinander hören und ja, wie mit wenig Aufwand, also mit, weil es ja gar nicht anders möglich ist. Wir hatten einen Tag vorher eine Probe und dann noch einen Soundcheck und dann wurde John Williams gespielt, so Asteroidenfeld zum Beispiel oder so. Und da muss man dann schon bei der Sache sein und das funktioniert erstaunlich gut und das ist eine irrsinnige Ehre neben Kollegen wie Basti Höglauer oder Jörg Brom oder Christoph Moschberger, Holger Müller und wie soll ich heißen, natürlich zu spielen, das ist großartig.
Wenn man mal ein bisschen politisch, wenn du es schon ansprichst, dass Thomas ja ein politischer Mensch ist, ist es denkbar, dass du so eine Rolle auch mal einnimmst?
Würde ich eher gern vermeiden, weil ich mir da oft nicht ganz so sicher bin, wie das alles so abbrennt auf der Welt. Ich würde mich da gar nicht festlegen wollen und sehe mich auch nicht in dieser Rolle, wenn einer zu einem Blech auf den Konzert kommt, sollte er mal 2 Stunden weg von dem Zeug sich ein bisschen zurücklehnen und vielleicht schmunzeln über andere Sachen. Und ja.
Wie wichtig ist dir Tradition?
Tradition ist notwendig und wichtig. So geht's los. Meistens, man übernimmt Sachen und man versucht sie zu imitieren. Und ich finde es großartig, wie früher gespielt wurde und wie, mit welcher Attitüde und. Aber Tradition ist es auch, irgendwas weiterzuentwickeln, glaube ich. Also sonst wird man ja stillstehen, aber das ist jetzt eher mehr so, sind jetzt eher mehr Floskeln. In der Tradition des Weiterentwickelns würde ich gerne verharren, quasi. Immer so ein bisschen sich was trauen, mal vielleicht übers Ziel schießen, aber es bringt ja nichts. Man muss ja irgendwas probieren. Die Leute quasi jetzt, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber das meine ich überhaupt nicht so, ein bisschen unterschwellig zu erziehen. Ne? Das wäre eigentlich so der Anspruch, glaube ich, des Blechhaufen. So verpackt in irgendeine geschmeidige, leibernde Sache und unterschwellig ist es aber total kompliziert oder ist es ein Fünfvierteltakt oder ist es irgendein schwieriges Arrangement und trotzdem funktioniert es irgendwie. So ähnlich auch, das fällt mir immer auf beim Musical zum Beispiel. Ich meine, wir spielen das 6 bis 7 Mal die Woche. Zum Beispiel, was war das? Evita zum Beispiel. Und das sind irrsinnig arge Chords, was Andrew Lloyd Webber da verarbeitet. Kompliziert, out, ungerade und so. Und jeder kann das am Schluss mitsingen, so irgendwie. Und wenn man das irgendwie so transportieren will, wäre es viel zu kompliziert oder würde man Leute damit verschrecken. Oder zum Beispiel bei Phantomdoper gibt es einen 15/16-Takt, der eigentlich in Hauptthema ist. Und jeder, der da rausgeht, kann das dann plötzlich singen. So, das wäre leibend irgendwie, glaube ich. Dass man so ein bisschen verpackt und es tut dann gar nicht weh am Schluss, wie so ein Zeckenimpfung, die man kriegt. So. Ein kurzer Pieks und dann, genau.
Wie hat sich die Blasmusik verändert, wenn du so die letzten 20, 30 Jahre anschaust?
Wie hat sich die Blasmusik verändert? Das ist ja schwierig. Ich weiß nicht, hat sie sich viel verändert? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Es ist in den letzten 10 Jahren einiges passiert, so was an neuem Zeug, Böhmischer Traum und so weiter, dahergekommen ist. So hat man so ein bisschen die sechste Stufe entdeckt. Aber wenn man genau drauf schaut, war es früher auch so, eigentlich. Wenn man so ein paar Mosch-Arrangements hernimmt, gibt es ein paar versteckte verminderte Akkorde und so weiter. Also es war schon da. Und wenn man überhaupt dann noch ein bisschen einen Sprung ins Nachbarland geht, nach Tschechien und sich eben Stücke von Jindřich Pavlíček oder Karel Waldau im Original anhört, dann merkt man, hey, das ist ja irrsinnig, weiß nicht, innovativ und ansprechend und künstlerisch wertvoll und so weiter. Die ganzen Märsche, druckvoll und super gespielt. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob sich da so viel geändert hat, wenn man jetzt genau drauf schaut. Ja, der Zuspruch der Blasmusik, glaube ich, ist schon da. Also mehr als, glaube ich, vor 15 Jahren. Schon allein an der Dichte der Bands, am Stellenwert mit den Festivals. Glaube ich, das hat ein bisschen zugenommen und das ist ja ganz gut so.
Hast du auch einen Einblick in Richtung symphonische Blasmusik oder ist das eher so ein Thema, was dich gar nicht so sehr tangiert?
Ja, immer wieder mal mehr. Also, wir haben da mit dem Blechhoff mal so ein Programm, wo wir mit einem Musikverein auftreten und also gemeinsam quasi und da immer wieder so symphonische Dinge spielen. Und ja, ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet, obwohl ich schon sehr cool finde. Also da gibt es echt super innovatives Zeugs und das wird auch immer super gespielt. Auch das Brassband-Zeugs ist unglaublich, wenn man das hört. Quarry Band oder Österreich, da gibt es so einiges. Großartig. Das muss man wirklich proben und da steckt viel Zeit drin und ja, schaut meistens gar nicht so viel raus, wenn so viele Menschen da irgendein Projekt verfolgen. Und da ist viel Ehrenamt dabei und Herzblut und das muss man, also das würdige ich schon.
Es gab mal eine Frage vor ein paar Folgen, was müsste die Blasmusik tun, um einen besseren Stand zu bekommen? Muss die was tun oder ist die eigentlich schon auf dem richtigen Weg?
Ja, also die Richtung stimmt, würde ich sagen. Das ist, wenn man in Österreich wohnt, ein bisschen eine komische Aussage, wenn es ein bisschen behaftet ist. Aber also die Richtung stimmt auf alle Fälle. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man, es geht ja sehr es geht auch in die Richtung so immer Party-Mucke, auch der Einzug in vielen Blasmusikbands, dass man jetzt eine Stunde Polka spielt und dann geht's ab mit sämtlichen Harakiri-Arrangements im Pop. Pop-Sektor, das würde ich sagen, das würde ich jetzt ein bisschen ausdünnen, wenn es Also das, ob man das jetzt so verfolgen muss. Aber natürlich, wenn es super gemacht ist, ist es auch leiwand und die Leute stehen drauf und so. Aber das ist jetzt nicht so mein Fokus. Mhm. Aber es ist auch schwierig, das ist so ein bisschen persönliches Empfinden, wie man das jetzt sieht. Aber ja.
Was sagst du zu so Aussagen, die hatte ich auch schon, auch von namhaften Komponisten, die sagen, wir sollten weniger Polkas in Turnhallen spielen und gucken, dass wir große Konzertsäle kriegen.
Das verstehe ich. Das ist natürlich auch das Ziel, das man so verfolgt, dass man jetzt irgendwann in einem Konzerthall spielt. Aber es geht ja eigentlich, es ist ja wurscht, ob dieser Mensch dann im Turnsaal sitzt und was Leibendes hört oder im Konzertsaal. Es geht ja um die Leute, die da sind. Die müssen rausgehen und sagen, hey, das war ein Leibendes Konzert. Wo das jetzt ist, ja, natürlich gibt es würdige Rahmen und nicht so würdige Rahmen. Das heißt aber nicht, dass im nicht würdigen Rahmen nicht ein super Konzert stattfinden kann. Ne? Also es würde jetzt, ich weiß, was du mir sagen willst, aber die coolsten Konzerte von meiner rückblickenden Konzertkarriere, sage ich jetzt einmal, sind die mir vor 250 bis 350 Menschen in einem dicht gedrängten Wirtshaussaal oder von mir aus einer Turnhalle, wo man da reagieren, miteinander agieren kann und also die sind mir ja am ehesten noch in Erinnerung als du spielst da irgendwie von 15.000, weil du siehst dann eh nur eine Masse und ja, redst damit irgendwie. Also persönlich ist mir das fast lieber.
Okay. Du hast gerade noch gesagt, du würdest gerne im Tradition innovativ voranbringen, verharren. Ist das der Grund, warum du angefangen hast, Noten für Kleine zu schreiben?
Vielleicht war das nicht der Ursprungsgrund. Aber, also warum wir quasi Unterrichtsliteratur für Kleine machen. Also wir haben da noch ein bisschen Potenzial gesehen quasi. Also Musikschule, Bernhard hat unterrichtet und so. Wir hatten natürlich immer am Wochenende, wenn wir im Auto gesessen sind, ein bisschen so, das ist ein bisschen beklagt, dass da wenig Innovatives da ist, mit das Konzept so ein bisschen fehlt. Mhm. Ja, du studierst dann und bist dann irgendwann Musiklehrer und also in Österreich ist es so, dann kannst du machen, was du willst. Es ist mehr oder weniger dir überlassen, wenn du guter bist und wenn du da kreativ bist, dann kriegst du da sicher was weiter. Aber so die Literatur hilft dir jetzt nicht. Ist jetzt schwierig, ich will da natürlich nichts schlecht reden oder so. Man kann es schon machen, es gibt ja genug Zeug. Aber ich glaube, es ist noch nicht erschöpft. Und man kann da noch ein bisschen feilen da und dort. Und wir haben das versucht. Und es war auf alle Fälle ein irrsinniger großer Versuch. Ob das überhaupt funktioniert, haben wir nicht gewusst. War. Und jetzt haben wir mittlerweile das achte Heft in
der Arbeit. Acht Hefte schon?
Mhm. Okay. Und also für acht Hefte pro Instrument, ja. in zwei verschiedenen Schlüsseln und so weiter. Und jetzt kommen noch einige Projekte mit Woodstock dazu. Das Gesamtspielchen haben wir ja da entwickelt als Woodmaster. Und ja, wir sind da voll dahinter. Und versuchen da ein bisschen Schwung rein zu bekommen.
Mhm. Okay, kannst du ganz kurz erklären für alle, die jetzt zuhören und gar nicht wissen, um was es geht, was macht eure Notenliteratur jetzt aus oder was ist vielleicht anders als bei anderen? Also das ganze Ding heißt ja Music Heroes?
Also es heißt Musik Heroes, schreiben wir uns mit K. Und das ist eigentlich schon vor Corona entstanden, die Idee. Also wir haben da schon sehr lange herumgefeilt. Und wir sind Bernhard Hohl und Rupert Herbst. Rupert Herbst, seines Zeichens ehemaliger Posaunist und Hauptschullehrer. Bernie Hohl, Posaunist bei Blechhoffen und meine Wenigkeit haben uns dann quasi vereinigt und sind ans Werk gegangen und wollten Unterrichtsliteratur machen halt quasi. Und wir haben uns dann spezialisiert so ein bisschen auf, also wir haben verschiedene Themengebiete, die wir bearbeiten. Nicht? Wir haben so ein Spielbuchheft, jedes Lied bekommt einen QR-Code, da gibt es drei Versionen, die kann man jetzt langsamer und schneller drehen und so weiter. Und dann gibt es ein Volksmusikbuch für Junge und jetzt haben wir ein Blasmusikbuch, kommt jetzt das zweite heraus, und Papa heißt das, ein Weihnachtsbuch und so weiter. Und haben das halt irgendwie witzig und ja, mit Schmäh und für die Kinder ansprechend auf Papier gebracht und im Vertrieb gebracht. Schwierig genug, wenn man das schon mal probiert hat, ist das gar nicht so ohne eigentlich, einen Verlag. Der Bernie hat schon einen Verlag mit Gseiswerks, also wo sein Wilderer-Zeugs verkauft wird und so weiter. Und da haben wir uns draufgehängt und jetzt wird über diesen Verlag unsere Notenhefte werden da. Können Sie mal reinschauen, musikheroes.com.
Ist es angedacht oder eine Überlegung, das mal so ein bisschen auch so für Bläserklassen auszuweiten?
Na, eher jetzt einmal nicht, würde ich sagen. Also wir haben da noch einiges vor. Es gibt ein Warm-up-Heft zum Beispiel. Wie bekommt man ein sinnvolles Einspielen für Kinder? Das war immer so, immer ein bisschen schwammig. Was macht man? Wie ist die Herangehensweise zum Beispiel für auswendig spielen? Wir bringen jetzt kommt dann irgendwann so ein Puzzle-Heft raus. Das finde ich sehr spannend. Da haben wir ein eigenes System entwickelt. Ich hoffe, ich finde es sehr leibend. Wie man Stufen hört, zum Beispiel zu einem Volksmusikstück, die Bassfunktion übernehmen kann. Das glaube ich, da gibt es auch irrsinnig viel. Also, da gibt es momentan nicht viel in der Notenliteratur. Ist jetzt nicht auf der Agenda quasi, ist noch nicht auf der Agenda. Wir wollen die Hefte so gestalten, dass die Lehrer zufrieden sein mit dem Heft und da irgendwie ein Konzept an die Hand bekommen und die Schüler halt daheim auch gut üben können und so weiter und so fort. Am besten selbst anschauen.
Weil du gerade angesprochen hast, auch auswendig lernen, das ist ja auch ein großes Thema bei euch beim Blechhaufen. Wie lernst du auswendig?
Ich würde jetzt behaupten, stückabhängig, natürlich so Polka, wenn man da erst Flügeln spielt, ist ja die Melodie wieder mehr oder weniger klar und die hat man im Ohr und das verfolgt man einfach sein Ohr und probiert es halt so oft, wie man halt braucht. Das geht mal besser und mal ein bisschen komplizierter, aber es gibt dann meistens, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt auch so Polka lernt, da gibt es so drei Baustellen in einer Polka, sage ich jetzt mal, die man halt dann irgendwie sie reinziehen muss, jetzt wie ein Gedicht oder man merkt sie, das so, sogenannte fotografische Gedächtnis, man fotografiert mit einmal Blinzeln oder man merkt sie Griffkombinationen oder man übt sie halt einfach so lange, bis man's kann. Die zweite Methode ist, man nimmt noch so die Harmonie mit, so man denkt harmonisch quasi, wo ist erste, fünfte Stufe und es ergibt sich dann, wenn man Begleitung lernt, zum Beispiel, welche Töne jetzt da nochmal in Frage kommen, wenn es jetzt da wechselt. Du weißt, was ich meine?
Ja, ja.
Und wenn es dann komplizierter wird, ja, dann hilft es ja nicht. Da muss man eh durch und dann ist es wirklich entweder Ton für Ton oder einfach mit Eselsbrücken. Meistens ist es leichter, als man glaubt. Also ich sage immer dazu, wir spielen so zwischen 50 und 60 Mal im Jahr. Notenständer aufbauen 50 oder 60 Mal im Jahr wäre mehr Arbeit, als ein Programm auswendig zu lernen. Es ist nicht so schlimm, man muss es nur machen. Die wenigsten machen das einfach. Ich glaub, dass jeder in einer halben Stunde ein Polka auswendig lernen kann. Das glaube ich wirklich. Ja. Wenn man es konzentriert.
Ja.
Also somit ist das gar nicht so schlimm dann.
Wobei ich immer, also ich habe ja Bläserklassen bei mir an der Schule. Und wenn ich dann sage, okay, ich hätte gern, also ich forciere das manchmal und sage, okay, ich hätte gern bis nächste Woche die und die Übungen, die sind ja meistens nur 8 Takte lang oder so. Auswendig. Da ist von 28 Schülern kannst du von ausgehen, 27,5 schreien, oh Gott, wie geht das?
Ja, ja, sicher.
So, wenn man dann denen schon mal aufzeigt, okay, guck mal, das sind ja eh von, sind ja im Endeffekt 2x4, davon sind noch 2 Takte gleich, also hast du eigentlich nur 5 Takte, 6 Takte auswendig zu lernen. Aber trotzdem, diese Hemmschuh, oh Gott, ich muss das auswendig lernen, ist zumindest bei meinen Schülern immer sehr, sehr groß. Statt einfach mal zu machen, um dann festzustellen, ach stimmt, wenn ich es 3-mal gespielt habe, dann habe ich ja eigentlich schon das meiste drin.
Da hilft am besten der Schubser ins kalte Wasser. Also es war bei meinen Schülern so, das muss dann passieren und irgendwann passiert es dann auch und dann geht es auch und dann merkt man, wie einfach das ist eigentlich. Die Wettbewerbsvorbereitung habe ich eigentlich waren immer Stücke auswendig zu spielen oder so. Und dann merkt man, verliert man komplett den Stress davor. Aber ich verstehe den Stress davor und natürlich, man lässt so ein bisschen die Hose runter und man hat gar nichts mehr, wohinter man sich dann verstecken kann. Der Notenständer gibt ja eine gewisse Sicherheit, das ist so
ja,
irgendwie.
Klar.
Und der ist dann weg und dann zählt man und zählt es und dann geht es um die Wurst. Und das ist natürlich Stress, aber das muss man irgendwie mit Humor sehen. Das hört jetzt blöd an, aber da gibt es Methoden, glaube ich, wie man das einfach lockert. Da muss man den Stress rauskriegen irgendwie. Ne? Das liegt dann auch wahrscheinlich an dem Betreuer, das dem Kind so zu erklären, dass das gar nicht so schlimm ist. Und auch wenn was passiert, meine Güte. Also ja. Das ist halt so.
Genau. Das, also meinen Studenten sage ich immer, ich höre eh sowieso, ob ihr es auswendig grundsätzlich könnt oder nicht, wenn einfach jetzt gerade nervös seid und euch verspielt. Also das hörst du ja. Und dann ist mir das ja auch erstmal egal. Also mir geht es meistens darum, weil das ja in der Regelschule auch ist, in dem Moment, wo ich sage, ihr müsst das auswendig lernen, weiß ich, sie haben auf jeden Fall mal mehr geübt als sonst. Oder sich zumindest mal eher beschäftigt. Und wenn ich am Anfang schon höre, okay, da ist eine Grundsicherheit da und die verspielen sich halt in der Mitte, weil sie dann nervös waren. Meine Güte, das interessiert mich dann erstmal gar nicht
mehr. Ja. Wahrscheinlich ist da das Wort, ihr müsst,
ja.
das ist halt immer das,
ja, ja.
Ab dann sind sie weg. So erfahrungsgemäß.
Wahrscheinlich. Ja. Hast du ein besseres Wort als müssen in der Schule?
Ja, ich würde es einfach machen, oder? Also, ich würde es wahrscheinlich so versuchen, eine halbe Stunde probieren und dann die letzten 5 Minuten und dann Noten alle weg und dann probieren wir es. Und wenn du es zweimal machst, glaube ich, geht es eh schon. Bei der Hälfte zumindest.
Ach, du meinst im Unterricht? Ja, das habe ich ja auch schon gemacht. Und dann kommt, also gleiche Reaktion. Also ich habe da, aber vielleicht ja, vielleicht muss ich das nochmal.
Bläserklasse ist ja so ein bisschen, weiß ich nicht.
Lieber Fliegermarsch oder Blondinenwalzer?
Boah, na beides, das schließt sich ja nicht aus. 50-50.
Lieber Marsch oder Walzer?
Na, das würde ich gar nicht beantworten. Ich würde das andere Genre nicht ausschließen. Also okay. Beides sehr gerne. Alles, was traditionell ist, ist super.
Okay.
Gern. Sehr. Einfach leibend spielen. Aber zum leibend spielen würde ich noch gerne ansagen.
Ja,
wann ist irgendwas leibend gespielt? Das ist nämlich auch so ein flapsiger Begriff. Aber das muss man immer, glaube ich, ein bisschen erklären. Überhaupt wurscht, welche Musik, Klassik oder Jazz oder Pop oder was. Ich würde das gar nicht kategorisieren. Einfach, man hört eh, ob es leibend ist und Stil echt ist. Nicht? Und leibend ist es, man muss ja ein bisschen ein Freak sein als Trompeter. Nicht? Ich muss den optimalen Sound herstellen können für diesen Stil, den ich gerade vor mir liegen habe. Das muss ein Soundfreak sein. Und egal ob man Trompete, Blockflöte, Oboe oder Fagott spielt, oder Tuba oder Wurst oder Klavier oder Schlagzeug. Und also der optimale Sound ist die Frage, man muss Soundfreak sein und man muss eigentlich auch ein Rhythmusfreak sein. Und das ist unerlässlich. Man muss wissen, wann genau der Ton am leibendsten wo passt. Ne? Und ja. Das muss man, schwierig genug, das dann mit 32. und Triolen und bla 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 dann unterzukriegen bei Taktwechsel und so weiter oder auch bei der Polka. Das ist halt genau das, wo man es rauskitzeln kann, warum es so leibend klingt dann. Ne? Das ist meistens eine Rhythmusfrage und man muss halt auch gut hören, ob was stimmt und so weiter. Also leibend spielen bedeutet, ist eine große Herausforderung, das Rhythmische gut zu platzieren im schönsten Sound und das noch stimmig.
Anscheinend machst du das ja so gut, dass, um den Bogen noch ein bisschen zu spannen, du spielst ja seit 15 Jahren auch bei Michael Klostermann.
Ja.
Einer der großen Namen der Blasmusik. Wir standen ja jetzt beide am Woodstock für ihn quasi auf der Bühne.
Super Job übrigens, du hast super moderiert.
Vielen Dank, ich war auch sehr nervös.
Ja, hat man nicht gemerkt, war cool.
Naja. Erstens, wie kam es dazu? Zweitens, hast du irgendwas noch mitnehmen können für dich oder spielst du einfach so, wie du schon immer gespielt hast?
Nein. Also das ist gewachsen wie eine kleine Sonnenblume, würde ich sagen. Mit Michael Klostermann, ich weiß gar nicht, wann das genau losging. Ich glaube 2011, kann das sein?
Ja, ich glaube 2009, wurde mir mal gesagt.
Oder 2009, okay. Ja, dann ist schon eine lange Zeit daher. Also ich glaube, wir wurden vorgeschlagen von seinem Sohn Niklas, der ein Blechhofen-Fan ist und ja, hat irgendwie einen Personalmangel und hat uns dann einfach angefragt, Christoph und mich quasi. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das, dann fahren wir da raus und wir wussten eigentlich überhaupt nicht, was uns da blüht. Obwohl, ich kannte Michael Grossmann schon davor, mein Vater hat in der beheimateten Platzmusikkapelle das schon immer in der Mappe drin gehabt, dass Michael Klostermanns Meistertrommel haben wir immer gespielt und sogar wir haben da mal eine CD aufgenommen, Musik mit Herz, sehr zu empfehlen, schöne CD von einem Musikverein, Musikverein Weinland heißt der. Genau, also wusste ich ungefähr, was uns da erwartet und ich kannte aber Michael natürlich nicht, wir haben ein paar Mal telefoniert davor, aber das war es dann auch schon und dann, ja, dann bekommt man dann schon große Augen, wenn ein Orchester derartiger Qualität dann loslegt und überhaupt ein Mann davor steht, der das so gut im Griff hat. Michael Klostermann würde jetzt schon als Autorität sehen vorne mit dem Dirigierpult und weiß genau, was er will. So, also vor allem musikalisch ist das sehr konkret, was er für Ansagen macht. Und ich glaube, wir haben dann, so ist die Zusammenarbeit losgegangen, immer wieder mal Gigs gespielt. Ich habe mal Flügel und mal Trompete so abwechselnd gemacht. Und ja, und dann kamen ein paar so Aufnahmen dazu. Er hat mich dann gefragt, ob ich für ihn so ein paar Sachen aufnehme. Und dann ging es natürlich schon ein bisschen darum, wie legt man was an. Und Michael hat mich da schon sehr, sage ich mal, auf einen Weg gebracht, bei der Polka zum Beispiel immer die Eins im Kopf zu haben. Das war früher vielleicht nicht immer so der Fall, also nicht so bewusst der Fall. Er hat jetzt auch ein Buch geschrieben,
Genau, ja.
wo er das so ein bisschen verschriftlicht hat, so seine Sichtweisen und seine Herangehensweisen. Und das würde ihn jeden Blasmusiker nur wärmstens ans Herz legen. Also da steht sehr viel Wahres drin, hoppala. Und ja, und hat mich in meiner Entwicklung in der Blasmusik sehr, sehr geprägt, muss ich schon sagen.
Also, du weißt ja, ohne euch zwei will er ja nicht mehr spielen. Also, ihr seid ja ein wichtiger Teil des Orchesters mittlerweile geworden.
Ja, das freut uns natürlich super und ich hoffe, wir haben immer Zeit. Also, das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Ja, na, ist super, es freut uns sehr und es macht total Spaß. Und da, wie gesagt, es gibt da keine Probe und so, es funktioniert. Du gehst auf die Bühne und da liegt die Mappe und dann wird gespielt. Und er zeigt dann an, wo laut und leise. Und das funktioniert erstaunlich gut, muss ich sagen. Ja, und so, wie er singt und so, wie er interpretiert und wie er arrangiert und so. Auf alle Fälle super. Also steht total drauf.
Ja, ich hoffe ja, dass er wieder ein bisschen mehr spielt, weil ich finde, die Szene braucht mehr so große Klangkörper. Ich finde, das ist schon sehr alles sehr klein geworden. Teilweise, also natürlich mit Berechtigung, aber es fehlt so ein bisschen die Farbe von den großen Orchestern.
Er ist natürlich ein bisschen wirtschaftlich im
Auf
Hintergrund
jeden
auch.
Fall. Auf jeden Fall, klar.
Sicher das Thema und ja, aber ich finde das genauso. Also die Ursprungsbesetzung der Blasmusik wäre ja genau die, nicht?
Ja.
Und so soll es eigentlich klingen. Und wir reduzieren da immer und machen Abstriche quasi in den Zimmerbesetzungen, die alle super spielen, wo es teilweise super funktioniert. Aber ja, so richtig wäre es halt dann schon so in dieser Größenordnung.
Eine Frage, die jetzt öfters kam und die habe ich mir auch gestellt. Du hast vorhin selber gesagt, du hast kein gutes ja, Orga-Talent deiner Termine. Aber wenn ich so überlege, also gut üben machst du nicht so viel, hast du gesagt, aber du tourst, du unterrichtest Noten schreiben, du hast zig Bands, du hast einen Job, wo du sechsmal spielst. Weiß nicht, ob du noch zauberst, aber du brauchst, glaube ich, auch noch Bier. Wann machst du das alles? Hast du
Ja, es ist
mehr
ja.
Stunden als alle anderen?
Na, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich schlafe auch sehr gerne sehr lang. Also das geht auch hier und da. Ich weiß nicht, aber es ist natürlich oft sehr dicht und ich glaube, man kann sich da nicht so richtig vorstellen, wenn man es nicht selber macht, aber das Normale verschiebt sich so ein bisschen. Also für mich sind vielleicht andere Sachen normal. Also ich fahre ja für jeden Dienst 200 Kilometer, also 100 Kilometer fahre ich nur nach Wien und wieder zurück. Und dazwischen fahre ich noch so 60.000 bis 70.000 Kilometer mit dem Auto, also alles in allem. Und ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es geht irgendwie und oft wird man leicht schwindelig, wenn ich meinen Terminkalender reinschaue, aber es ist so ein bisschen eine Mindset-Geschichte. Die Kollegen werden jetzt sicher schmunzeln, wenn ich das so sage. Und da muss man halt immer, wenn man es mit Humor nimmt und so weiter, weil es gibt schon noch ein bisschen Tage, wo ich ein bisschen missmutig bin. Aber Großteil immer, und wenn man es gern macht, dann fällt es einem auch nicht so schwer irgendwie. Und ja, also wenn ich jetzt eine Familie hätte, wäre es wahrscheinlich viel, viel schwieriger. Das ist so, habe ich halt nicht und somit geht es ein bisschen leichter.
Warum 100 Kilometer zum Dienst? Warum willst du nicht näher ranziehen?
Ja, das hat sich jetzt ergeben. Ich habe in meinem Heimatort, bin jetzt sesshaft geworden, habe da ein Haus gebaut und genieße das auch sehr und habe durchaus auch in Wien gewohnt eine Zeit lang, aber ich habe es gern so und ich nehme das auch gern in Kauf und ich kann dann telefonieren natürlich über die Freisprecheranrichtung und kann dann mein Zeug so ein bisschen machen und mich stört es irgendwie nicht so schlimm, wenn jetzt nicht so viel Geschwindigkeitskontrollen wären.
Okay. Was bringen die nächsten Jahre für dich und auch vielleicht für den Blechhaufen?
Jetzt eine spannende Frage. Es wird überhaupt noch ein spannendes Jahr für den Blechhaufen, weil wir haben, oder das nächste Jahr wird spannend, weil wir zwei neue Programme haben. Das ist immer sehr intensive Zeit. Also, da wird viel telefoniert. Gerade vorher hat mich der Leute Dominik schon wieder angerufen und da geht es sicher wieder um das und was wir machen können und wie wir es machen können. Und dann wird es wieder eng, weil jeder so viel zu tun hat nebenher und dann muss man in relativ kurzer Zeit relativ viel und konzentriert machen und Man hört sich viel, man sieht sich viel und ich glaube, da kommt schon noch was vom Blech auf. Also die Band steht gut da und es macht Spaß und jeder sieht wie es laufen kann. Und es ist erstaunlich, weil es ja so über 25 Jahre muss man wieder spielen und es fühlt sich überhaupt nicht so an. Es ist noch nicht verschlissen, hätte ich gesagt. Also aus unserer Sicht her.
Okay. Welche persönlichen Ziele hast du noch so in den nächsten 5 Jahren?
Ja, eigentlich wäre es schon mal ein bisschen schön, ein bisschen mehr Freizeit zu haben, muss ich schon ehrlich gestehen. Es zieht, wenn man so viel macht, dann zieht das Leben so einem so schnell vorbei. Man kann es auch nicht mehr richtig genießen. Obwohl ich es eh versuche und oft gelingt es eh, aber natürlich wird das, je mehr Lenze alles dazukommen, zusehends schwieriger. Der Körper muss natürlich mitmachen, man spürt schon ein bisschen da und dort mal
Wie alt bist du jetzt?
ich bin jetzt 42 geworden. Und ja, leicht wird es nicht. Solange die Zähne nicht wackeln, wird es schon noch gehen, aber ein bisschen weniger wäre cool. Und das muss ich jetzt in die Hand nehmen und schauen, wie mir das gelingt. Aber ja.
Wie hältst du dich körperlich fit? Weil das ist ja schon auch eine Sache, die sehr auf den Körper geht, das Rumreißen, Spielen. Oder hast du da im Moment noch Glück?
Also ich mache jeden Tag eine Stunde Yoga von 5 bis 6, dann gehe ich Radfahren und dann schwimmen und dann gehe ich mich niederlegen und ernähre mich dann dementsprechend gesund. Kann ich nur jedem empfehlen. Aber
Okay.
seit ich das mache, lüge ich so viel. Ich weiß nicht, da ist
Ja,
irgendwie.
komisch. Okay, wir kommen Richtung Schluss. Gibt es immer eine kleine Schnellfragerunde. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Ich habe jetzt einen Terrassentisch gemacht. Ich bin jetzt Tischler und will jetzt ein Sideboard-Möbel noch machen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Sehr interessant.
Okay, kann man das dann auch in Auftrag geben bei dir?
Nein.
Ach. Eine kleine philosophische Frage. Wenn du die Geschichte deines Lebens lesen könntest, würdest du die letzte Seite lesen wollen?
Na, die lässt sich, glaube ich, nicht so schön, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht doch, wer weiß.
Okay. Mit wem würdest du gern mal auf einer Bühne stehen?
Ganz ehrlich,
Ja.
mit Helge Schneider,
Warum?
den finde ich großartig. Das ist einfach, das ist ein gewaltiges Gesamtkunstwerk. Also ich liebe ihn. Ich war schon viel Live-Gigs und so. Wie er es macht, was er macht, wie er spielt, großartig. Großartig. Aber politisch und wenn man genau hinhört und ja, also ich stehe auf den Humor total.
Okay. Was würdest du gerne mal machen, hast dich aber bisher nicht getraut.
Oh, den Tauchschein.
Okay.
Ja.
Aber warum nicht getraut?
Ich habe Angst vor Fischen, vor Großen und vor Wasser.
Ja, dann wird es schwierig beim Tauchen, genau. Ja.
Ja, na, ja, ich muss mich da, glaube ich, ich muss mich meinen Ängsten stellen zusehends, glaube ich. Irgendwie sagt man das ein inneres Gefühl. Ich habe extrem Höhenangst. Ich glaube, ich muss jetzt auf einen Berg gehen und dort in einem Bergsee den Tauchschein machen. Genau.
Gleich mal zwei Sachen auf einmal, ja. Super.
Ja.
Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Boah, Andi. Ein Buch, das mich sehr geprägt hat, das war im Frühjahr, schon länger her, war Tommy der Schornsteinfegerhund. Der hat irrsinnig leibende Sachen erlebt mit seinem Schornsteinfegermeister auf dem Moped drauf. Kann ich jedem Kind nur empfehlen. Das hat mich sehr geprägt. Komischerweise kommt das immer wieder mal in meinen Sinn. Kann ich nur empfehlen.
Okay. Gibt es auch einen Film?
Ich glaube, ich habe ihn noch nicht gesehen, ne? Weiß
Nee, aber
ich
für
nicht.
dich ein Film, den man
Achso,
gesehen
ein
haben muss?
Film.
Ja.
Ein Film. Aha. Wenn jetzt, kennst du den Film Muttertag als deutscher Staatsbürger? Kennst du das?
Nee, noch nie gehört.
Würde ich jedem mal empfehlen, damit man die österreichische Seele mal ein bisschen versteht. Muttertag, hervorragend.
Okay.
Muttertag mit allen großen Kabarettisten, Roland Thüringer, Alfred Dorfer und so weiter. Ist ein herrlicher Film mit groteskem Ende und super Drehbuch. Also sehr
Okay.
gerne. Und was ich jetzt gesehen habe auf Netflix, Levant, darf ich das so
Ja, klar.
erwähnen?
Ja, logisch.
Super Serie, die in Berlin, Wien, Marseille und im Burgenland spielt. Und das heißt Crooks, Crooks.
Okay.
Super.
Um was geht's da?
Total nett. Um eine Münze. Und
Ah ja.
der Rest erklärt sich selber. Ja, super. Ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen nicht jugendfrei, aber doch sehr prickelnd.
Okay. Jetzt kommen wir zur allerschwersten Frage.
Mm.
Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben?
Ja, du weißt, dass das schwierig zu beantworten ist, oder?
Ja.
Weil es gibt ja sehr viel am Markt.
Ja, dann nimm einfach die dir als erste einfällt.
Also ich glaube, dass man mal Michel Camilo One More Once gehört haben sollte. So, vor allem als Trompeter, glaube ich. So ein bisschen Groove-Geschichten und so. Also das Latin Zeugs ist, das war, da habe ich Riesenaugen bekommen, wie ich das zum ersten Mal gehört habe. Ebenso, glaube ich, auch bei James Morrisons Nepitou, glaube ich, war das auch so ähnlich. Und dann diverse Brass-Geschichten, aber ich bin da eher weit gestreut. Blasmusik auf alle Fälle, weil ich es da gerade offen liegen habe. Ernst Mosch und diese CD heißt Rausch in die Birken. Das ist so ein bisschen grünlicher. Kennst du die?
Bin mir nicht sicher, ob ich genau die jetzt kenne.
Bitte zieh dir das Teil mal rein. Das sind, glaube ich, eine Doppel-CD. Und da spielt der Georg Ernst Flügel an. Und Halleluja. Das nenne ich mal mit saftig gespielt. Also Wahnsinn.
Okay. Ich gucke gleich nachher mal nach.
Ja. Wenn eine Frau die Wahrheit spricht, gerne. Also dieses Stück kannst du mal von Rausch in die Birken.
Ja. Okay. Abschließend deine privaten Wünsche und die Wünsche an die Blasmusikszene.
Ja, meine privaten Wünsche wären ja, dass ich das irgendwie noch lange durchhalte, so dass mein Körper noch ein bisschen mitmacht. Also, und dass es, ja, dass es weiter gut angenommen wird und dass es auch meinen Kollegen vor allem auch gut geht, weil ohne die, man muss ja immer in der Gruppe sehen eigentlich, was... Und ja, dass wir noch weiterhin Spaß haben an dem Ganzen und dass die Leute Spaß haben an dem Ganzen, woran wir Spaß haben. Und an die Blasmusikszene, ja, dass halt immer ein bisschen was weitergeht. Einfach nicht verharren in dem, dass wir uns noch 20 Jahre die Vogel, wie sie ans Hirn ballern. kann man eh machen. Und vielleicht, vielleicht ein bisschen anders oder so, aber das wird ein bisschen. Es entsteht eh viel, aber du weißt, was ich meine.
Ja,
also
einfach
nicht rumlassen, das Teil. Ich glaube, das kriegen wir noch einen Sprung nach vor. Es muss ja nicht immer was neu erfunden sein, aber vielleicht gibt es noch Stücke, die man noch nicht kennt. Und dass das die Richtung stimmt, würde ich sagen.
Okay. Christian, vielen lieben Dank.
Ja, ich sag danke. Ich hoffe, es war informativ, unterhaltsam. Keine Ahnung.
Das war die Folge mit Christian wieder. Mich würde jetzt interessieren, wie ihr die Folge fandet. Ich fand es total lässig und leiwand, mit ihm zu sprechen, denn ich mag einerseits das Pragmatische, andererseits auch diesen österreichischen Schmäh und den Humor. Ich stehe da einfach drauf. Da mache ich keinen Hehl draus. Deswegen finde ich es spannend, interessant und unterhaltsam, mich mit ihm auszutauschen über Musik, über den Blechhaufen und natürlich auch über die Blasmusikszene. Ich habe sogar noch einen Podcast-Tipp zum direkt Weiterhören, falls ihr das noch nicht getan habt, nämlich Reinhold Bieber. Der war selbst Gründungsmitglied und langjähriger Posaunist beim Blechhaufen. Den habe ich kurz nach seinem Austritt auch hier interviewt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ich erinnere euch gerne nochmal dran, dann abonniert doch bitte jetzt diesen Podcast und auch gerne noch den Newsletter. Den Link findet ihr in den Shownotes. Der Newsletter kommt einmal im Monat, beinhaltet Buchtipps, Hörtipps, Videotipps, Filmtipps, Einblicke in die Szene, Gedanken zur Szene oder Dinge, die mir so in der Musikerwelt auffallen oder auch selbst passieren. Ich möchte mich bei Breselmeier bedanken. Da findet ihr auch die Links zu dem Mundstück von Christian wieder in den Shownotes und bei Buffet Grand Port für die Unterstützung dieser Folge. Außerdem bei Leander Machern für den Schnitt und bei Dirk Mattes für die Musik. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und diesen Podcast vorher natürlich noch fleißig an eure Freunde teilt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.